spannende Geschichten von außergewöhnlichen Frauen.
Hey und hallo an alle, die sich heute zu unserem Podcast verirrt haben. Wir freuen uns total, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Laura.
Und hey, ich bin Nadja. In diesem Podcast erzählen Laura und ich uns gegenseitig wahre Storys von faszinierenden Frauen. Storys, die berühren, die bewegen und die inspirieren. Geschichten, die das Leben selbst geschrieben hat. Manchmal tragisch, manchmal hoffnungsvoll, aber immer authentisch.
Und wir können es kaum erwarten, gemeinsam mit euch diese Geschichten zu ergründen. Falls ihr also Lust auf spannende Storys und Facts aus dem Leben unserer Heldinnen habt, dann seid ihr hier genau richtig. Hört also rein in unseren Podcast.
Mal True Crime.
Mal Law Story.
Mal History Drama.
Aber eins ist gewiss.
It's all true.
Hallo, liebe Laura.
Hallo, liebe Mama.
Wie geht's dir denn in London?
Ja, sehr gut. Wettercheck. Ich weiß, es kommt bei dir immer als erstes. Regnerisch, diesig und bläh. Und bei dir?
Heute auch, aber wir hatten super schönen Schnee. Hattet ihr denn auch Schnee?
Ich glaube, es hat hier in Westminster 5 Minuten lang geschneit. Ich habe aber dieses Zeitfenster genau abgepasst, bin rausgegangen und habe also Schnee auf meinen Händen spüren können. Aber das war's.
Wow.
Ja.
Wir waren ja in Winterberg und sind eingeschneit worden. Wir hatten Angst, dass Schön. Wir überhaupt nicht mehr wegkommen, als wir dann im Skiurlaub waren.
Oh nein, zu lange im Urlaub gefangen. Schrecklich. Ja.
War Silvester, es war ganz schön mit deinem Bruder und Familie und noch ganz vielen Leuten. War richtig schön. Also von daher ist es jetzt aber vorbei. Wir hatten nur einen Wahnsinnswetterumschwung. Von Sonntag auf Montag ist es von minus 8 Grad auf plus 8 Grad gesprungen. Krass, ne?
Krass. Ja, wir haben uns ja schon frohes Neues gewünscht, aber auch an unsere lieben Hörerinnen und Hörer ein frohes neues Jahr. Wir hoffen, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet und seid jetzt bereit für unsere erste Folge dieses Jahr. Ich bin schon total gespannt, was Mama vorbereitet hat.
Ja, das ist eine ganz spannende Geschichte, wie ein Krimi. Eine Geschichte von Gier und Illusionen über einen riesigen Betrug. Und zur Einstiegsfrage habe ich was für dich, weil du arbeitest ja beruflich mit Geld, kann man doch so sagen. Du analysierst ja Investments und entwickelst ja sogar gerade deine eigene Finanz-App. Glaubst du, du würdest es merken, wenn dich jemand mit einer Geldanlage reinlegen will?
Ja.
Ja, glaubst du?
Okay. Ja, absolut, 100%. Du?
Nein, auf keinen Fall. Ich bin das Gegenteil von dir.
Mich aber ich hoffe, reinlegen. Du würdest mich vorher fragen, Mama,
ja,
oder?
Das ist meine Rettung.
Das ist gut.
Also, Laura, mein Intro. Sie wollen glauben, ich sehe es in Ihren Augen, noch bevor ich zu sprechen beginne. Ich verspreche Ihnen Freiheit, Reichtum, Sicherheit. Erreichbar für jeden von uns, dieser Reichtum. Ganz einfach. Und Sie bejubeln meine Worte. Ich stehe auf einer Bühne und das Licht blendet. Mein Kleid schimmert wie flüssiges Gold. Meine langen schwarzen Haare fallen in großen Wellen über meine nackten Schultern hinab. Ich spreche ruhig, klar, überzeugt. Ich rede von Chancen, von einer neuen Welt, ohne Banken, ohne Grenzen. Ich weiß, wie man Vertrauen kauft. Und ich weiß, dass Gier denselben Klang hat wie Hoffnung. Laura, weißt du, um wen es geht?
Nee, keine Ahnung, aber klingt sehr cool. Okay, du hast mir jetzt ein Bild zugeschickt von der Dame. Oh, okay, sagt mir immer noch nichts, aber deine Beschreibung war ja super von dem goldenen Kleid. Man sieht eine Frau mittleren Alters mit langen schwarzen Haaren und breiten schwarzen Augenbrauen, rotem Lippenstift, roten großen Ohrringen und in einem goldenen Kleid.
Ich erzähle dir heute von Ruja Ignatova, einer Frau, die sich selbst Krypto-Queen nannte.
Ja, nicht nur sie selbst. Das war ja auch in der Presse, wurde sie so genannt.
Also jetzt weißt du, worum es geht.
Ja, jetzt weiß ich, worum es geht. Ich hatte sie jetzt aber im Bild nicht erkannt, aber der Name ist in der Finanzbranche sehr bekannt.
Bekannt, berühmt, berüchtigt.
Also machen wir heute eine Betrügerin?
Yes.
Oh.
Keine Sympathieträgerin im eigentlichen Sinne. Mal gucken, ob du sie später sympathisch findest oder nicht. Ich bin gespannt. Eine Frau war das, die Millionen Menschen auf der ganzen Welt versprach, sie könnten mit ihr reich werden. Sie müssten nur daran glauben, an ihre neue Währung. Nicht Euro, nicht Bitcoin, OneCoin. Und wenn wir über Roger sprechen, müssen wir verstehen, wie und in welcher Welt diese junge Frau so erfolgreich werden konnte. Denn ihre Geschichte erzählt nicht nur von Betrug, sie erzählt von den Hoffnungen unserer Zeit. Und wer sich nach dem Hören dieser Folge noch immer mit dem Thema beschäftigen möchte, dem kann ich zwei Dokumentationen sehr empfehlen. Die erste ist die ARD-Doku, die Crypto Queen, der große OneCoin-Betrug. Und da wird gezeigt, wie alles begann, von der Kindheit bis zu dem Ende, das ich noch nicht verraten möchte. Da kommen auch viele Weggefährten zu Wort und man versteht, wie groß das Netzwerk war, das sie sich aufgebaut hatte. Das andere ist eine BBC-Serie, das wäre dann eher was für dich in London, und das heißt The Missing Crypto Queen, eine investigative Hör- und Filmreihe. Ganz aktuell gibt es außerdem im ZDF noch einen zweiteiligen Spielfilm zu diesem Fall, Take the Money and Run, mit einer fantastischen Nilam Farooq in der Hauptrolle als Roger Ignatov. Und wie immer springen wir ganz zurück an den Anfang, und zwar dahin, wo Roger geboren wurde. Und zwar ist das Russe in Bulgarien und 1980. Ein grauer Wintertag an der Donau. Dichter Rauch liegt über den Werften und Maschinenfabriken. In dieser Industriestadt im Norden Bulgariens, gleich an der Grenze zu Rumänien, wird am 30. Mai 1980 ein kleines, süßes Mädchen geboren, Ruja Palmenova Ignatova. Ihr Vater, Plamen Ignatov, ist Ingenieur in einem metallverarbeitenden Betrieb. Er ist ein stiller und genauer Mann, der an Technik glaubt. Ihre Mutter heißt Veska und sie unterrichtet Literatur und Russisch an einem Gymnasium in Russe. Sie ist eine Frau, die Puschkin zitiert und den Kindern in der Schule Grammatik beibringt, als wäre es Musik. Die Wohnung der Familie liegt in einem der hohen Betonblöcke am Stadtrand. Ein Kohleofen heizt die kleine Küche, an den Wänden Regale voller Bücher, der Geruch von Bohnen, Heizöl und Papier. Ruja entwickelt sich zu einem stillen, ernsten Kind. Sie spricht sehr früh, liest sehr früh und korrigiert schon mit 6 Jahren die Fehler ihrer Mutter im Kreuzworträtselheft. Wohl gesagt einer Gymnasiallehrerin.
Wow.
Nachbarn erinnern sich später, dass die kleine Ruja immer sauber gekleidet war, dicke Zöpfe ordentlich gescheitelt, die Schuhe geputzt. Abends saß die kleine Ruja wohl gerne auf der Fensterbank ihrer Wohnung und sieht den Frachtschiffen nach, die auf der Donau flussabwärts gleiten. Sie träumt wohl von der anderen Seite des Wassers, von Europa. 1986, also 6 Jahre nach ihr, wird ihr kleiner Bruder Konstantin geboren. Konstantin ist wie Ruja ein außergewöhnlich hübsches Kind. Aber er ist insgesamt fröhlicher und auch spontaner als seine große Schwester. Immer für einen Spaß zu haben. Ruja spielt jedoch selten mit ihm. Sie lernt lieber. Ihre Mutter sagt später, Ruja habe ein Gedächtnis wie ein Messer gehabt.
Haben wir Bilder von ihm?
Leider nicht. Das erste Bild, was ich dir gleich zeige, was wir von Ruja haben, ist das, wo sie Abitur macht. Aber Abitur macht sie nicht mehr in Russe, denn als Ruja 10 Jahre alt ist, beschließen ihre Eltern, Bulgarien zu verlassen. Also 1990. Die sozialistische Regierung ist gestürzt, überall herrscht Unsicherheit. Plamen verliert seine Arbeit und Veska hofft auf bessere Zukunftsaussichten für die Kinder in Deutschland. Die Familie bricht auf, mit 2 Koffern, ein paar Büchern und einem Wörterbuch. Das Ziel? Schramberg im Schwarzwald. Zu Russe Schramberg und der Reise von Bulgarien nach Deutschland verlinke ich auch ein Bild. Schramberg ist eine Kleinstadt in Baden-Württemberg, eingebettet in ein enges Tal, umgeben von dichten Wäldern. Es riecht hier nach Fichtennadeln, aber auch nach Metallstaub. Denn Schramberg ist seit Jahrzehnten ein Industriestandort. Hier prägen Metallverarbeitung, Maschinenbau und früher vor allem die Uhrenindustrie das Tal. Die Ignatovas ziehen in eine kleine Wohnung oberhalb des Zentrums in einem Mehrparteienhaus. Ein Balkon mit Blumenkästen, einfache Möbel, kariertes Sofa, Gardinen mit Lochmuster. Plamen findet Arbeit in einer metallverarbeitenden Fabrik. Veska verfasst und korrigiert Schriftstücke für bulgarische Kolleginnen und Kollegen. Später unterrichtet sie auch wieder Russisch. Ruja besucht die 4. Klasse einer Grundschule. Sie versteht anfangs verständlicherweise kein Wort Deutsch, beobachtet aber alles ganz genau. Schon nach wenigen Monaten spricht sie fließend Deutsch. Lehrerinnen und Lehrer berichten später, sie habe bereits mit 12 Jahren Goethe zitiert und Gedichte auswendig gelernt, die andere nicht mal kannten. Eine Lehrerin erinnert sich, ich gab den Kindern eine Strophe auf, am nächsten Tag konnte Ruja schon das ganze Gedicht. Ruja überspringt sogar eine Klasse, dann noch eine. 1994. Ein Lokalreporter aus Schrambeck beschreibt Ruja so. Das auffälligste Mädchen der Schule. Roter Lippenstift, perfekte Haltung, immer die Beste, immer vorbereitet. Bereits mit 14 wirkt sie älter, als sie ist. Immer ehrgeizig, immer diszipliniert, fast unnahbar. Während ihr Bruder Konstantin von allen Konsti-Keks genannt wird und mit seinen zahlreichen Freunden draußen Fußball spielt, verbringt Ruja die Nachmittage mit Büchern. Sie liest Wirtschaftsmagazine, Biografien und Krimis, macht Notizen und lernt in Rekordzeit Englisch und Französisch. Die Eltern sprechen abends beim Essen leise Bulgarisch. Manchmal schweigen sie nur. Sie vermissen die Heimat, aber sie sind auch sehr, sehr stolz auf ihre schlaue, hübsche Tochter. Ruja will etwas erreichen. Etwas Großes, sagt ihre Mutter. Und jetzt kriegst du ein Foto von Ruja im Abitur.
Klingt ein bisschen wie eine Eisprinzessin, ne? So unnahbar.
Schön, dass ihr das sagst. Merkt ihr das mal mit der Eisprinzessin?
Das Bild, das kenne ich. Das habe ich auch häufiger mal schon in Berichten und sowas, die dann ja von ihr überall hochkamen, gesehen. Sie sieht wirklich auch da schon älter aus als 18.
Hast du gesagt, die hat ja eine Klasse übersprungen. Die muss 17 oder 18 sein.
Ja, sogar jünger noch. Sie hat lockiges oder gewelltes schwarzes Haar. Also das Bild ist schwarz-weiß, aber wir wissen vom Bild, dass es schwarz ist. Dann die Lippen mit dem Lippenstift, ein sympathisches Lächeln im Gesicht. Ganz normal, würde ich sagen.
Ja.
Sieht nicht wie eine Betrügerin aus, auf jeden Fall.
Da sieht sie eigentlich sehr sympathisch aus. Ne?
Mm.
Hast du eine Idee, was die studiert, jetzt nach dem Abi?
Wahrscheinlich irgendwie was mit Finanzen.
Jura.
Ja.
Wie dein Mann. Und zwar im 100 Kilometer entfernten Konstanz, einer idyllischen Kleinstadt am Bodensee. Die Universitätsbibliothek von Konstanz wird zu ihrem zweiten Zuhause. Sie trägt jetzt schon schlichte Kostüme, ihr Haar fällt ihr lang und offen über die Schultern. Ruja wirkt immer, so sagen später die Leute, als wüsste sie genau, wohin sie will. 2004 schließt sie ihr Studium mit Auszeichnung ab und arbeitet danach für kurze Zeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität. Aber dann kommt sie rüber über den Teich zu euch und zwar, was glaubst du, Oxford oder?
Cambridge.
Nee, Oxford.
Hm.
Sie beginnt ihr Masterstudium in Oxford, also bei dir um die Ecke. Da waren wir ja letztens noch, Laura, ne, mit dem Alex.
Schön da.
Ja, total schön. In dieser Zeit pendelt Ruja zwischen England und Deutschland hin und her und baut sich auch ein kleines Netzwerk auf. Offensichtlich ist sie jetzt schon auf dem Sprung in die Finanzwelt. 2008 ist Ruja 28 Jahre alt. Sie zieht nach Frankfurt. Ihr Haar trägt sie jetzt streng gescheitelt und dazu klassisch geschnittene Blusen, Hosenanzug, Absatzschuhe. In der Hand immer eine Ledertasche, in der sie ihre Zukunft trägt.
Also doch eher die klassische Anwältin, ne, wenn man das so nennt.
Mit ihrem Jurastudium in Konstanz und einem Master in Oxford hat sie was geschafft, wo viele nur träumen. Und sie arbeitet jetzt bei einer der einflussreichsten Unternehmensberatungen der Welt. Du kannst dir denken, welche.
EY oder McKinsey?
Ja, McKinsey ist es. Das Sprungbrett in die Spitzenetagen der Wirtschaft. Hier arbeiten die Besten der Besten. Wer hier angenommen wird, hat es geschafft. Ruja berät bei McKinsey Banken, Investmentgesellschaften und Versicherungen. Sie analysiert Zahlen, prüft Risiken, entwirft Strategien. Ihre Kolleginnen und Kollegen beschreiben sie als diszipliniert, ehrgeizig, präzise. Niemand erlebt sie je unvorbereitet. Niemand sieht sie je unsicher. Doch sie bleibt nicht lange. Bereits Ende 2009 verlässt sie das Unternehmen wieder. Vielleicht, weil sie mehr will als Berichte und Excel-Tabellen. Vielleicht, weil sie das Gefühl hat, dass andere über ihr Talent bestimmen. Und das will sie doch selber tun.
Klingt ja eigentlich bisher alles sehr sympathisch, muss ich sagen. Ambitioniert, pfiffig.
Ja, finde ich auch.
Vielleicht ein bisschen zurückhaltend, aber sympathisch, wie sie andere so beschreiben, weiß, wohin sie will und jetzt halt eben auch mit dem Drang, was für sich selbst zu bauen. Es hätte ja auch sich in eine sehr, sehr positive Richtung bewegen können, gerade wenn man so smart ist. Ne?
Ja, vielleicht magst du sie ja auch am Ende der Story, wer weiß. Warten wir mal ab, was noch so passiert. 2009 im Frühjahr hält sich Ruja in Sofia auf. In einem Hotel am Rande der bulgarischen Hauptstadt läuft eine Gala-Veranstaltung einer Modezeitschrift. Blitzlichter, Glitzer, Champagnergläser. Hier begegnet Ruja Ignatova mit 29 Jahren einer Frau, die später von sich sagen wird, sie sei ihre beste Freundin geworden. Asti Sran, in Bulgarien als Ice Queen bekannt.
Ice Queen?
Ice Queen. Hast du doch eben noch gesagt.
Ja, lustig.
Astis ist Fußballerfrau, Model, Unternehmerin, schillernd und selbstbewusst. Und sie heißt mit vollem Namen Astis Rangunasdottir und tritt zu diesem Zeitpunkt, deswegen ist sie auch auf der Gala-Veranstaltung, in bulgarischen Fernsehen auf, in einer Fernsehserie namens Footballer's Wife. Fußballfrau, lustig, ne?
Ja. Das Bild von der Gala können wir ja vielleicht auch verlinken. Da sieht man die beiden Grazien zusammen. Mit Shampoos.
Laura, Astis Ran erinnert sich in der ZDF-Dokuserie, über die ich dir eben erzählt habe, an Ruja. Du kannst es ja vielleicht mal vorlesen.
Gerne. Ich habe Ruja auf einer Party einer Frauenzeitschrift kennengelernt. Sie kam direkt auf mich zu, sehr interessiert. Sie wollte mit mir reden, wollte wissen, wer ich bin, und sie sagte, ich will so sein wie du. Ich will die Welt übernehmen. Und ich sagte, das ist die beste Antwort, die ich je gehört habe.
Also die passen doch ganz gut zusammen.
Anscheinend, ja. Ein bisschen gruselig allerdings auch, oder? Ja. Stell dir mal vor, es kommt jemand auf dich zu und sagt das zu dir.
Ich will die Welt übernehmen. Mhm. Zwischen den beiden Frauen entsteht eine intensive Freundschaft und Ruja begleitet Astis zu Veranstaltungen. Sie sitzt bei Modenschauen in der ersten Reihe und lässt sich in Sofia, London und Frankfurt mit ihr sehen. Ruja ist ehrgeizig und neugierig und beobachtet jetzt, wie Öffentlichkeit funktioniert, wie man mit Präsenz Eindruck macht, wie man Geschichten über sich selbst formt. Astis sagt später, Ruja wollte berühmt sein. Sie wollte, dass man sie bewundert. Sie hatte dieses Glühen, das man nicht übersehen kann. Zurück in Deutschland gründet Ruja Ignatova eine kleine Beratungsfirma. Offiziell hilft sie angeschlagenen Betrieben, wieder profitabel zu werden. Tatsächlich bewegt sie sich zunehmend in den Grauzonen der Finanzwelt. In dieser Zeit heiratet sie ihren Jugendfreund Björn Strehl. Er ist Jurist wie sie und Sohn eines Notars und einer Lehrerin. Ordentlich, ruhig, akkurat. Er erscheint stets in einem Anzug mit Aktenkoffer und ist sehr schweigsam. Man kennt sich sogar schon seit Schulzeiten in Schramberg. Wie und wann die beiden sich wieder annähern, bleibt unklar. Freunde vermuten später, dass sie eine offene Ehe führen.
Auf dem Bild sieht man jetzt den Strehl und die Ignatova zusammen. Ich weiß nicht, auf irgendeiner Veranstaltung auf jeden Fall. Die sind beide schick gekleidet. Also ich persönlich finde, er sieht aus wie ein Mafia-Boss. Mit dem sehr vollen, dunklen Haar nach hinten gegelt, was länger ist, und so zusammengeknieften Augen. Also ich weiß nicht.
Das ist ja 2014 das Bild, das verlinken wir natürlich auch wieder. Aber wir sprechen jetzt noch über 2010. Das ist auch das Jahr, in dem Ruja gemeinsam mit ihrem Vater Plamen Ignatov eine alte Gießerei in Waltenhofen im Allgäu kauft. Es ist ein traditionsreiches Unternehmen mit 150 bis 160 Beschäftigten. Ruja tritt hier als neue Chefin auf. Designerbluse, hohe Absätze, klare Ansagen. Zwischen Ölgeruch und Werkhallen wirkt sie ein bisschen fehl am Platz.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Aber viele sind beeindruckt. Sie spricht hier über Zukunft, über Wandel, über Chancen. Aber schon bald tauchen seltsame Rechnungen auf. Ausgestellt von jener Beratungsfirma, die Ruja selbst gehört. 2011 beginnen Ermittlungen. Und es wird Klage erhoben wegen Selbstberatung und Bilanzmanipulation. Hast du das schon mal gehört? Selbstberatung und Bilanzmanipulation?
Mhm, beides. Und du sagst aber, die Klage wird erhoben. Von wem wird die erhoben? Wahrscheinlich vom deutschen Staat?
Mhm, von der Staatsanwaltschaft im Allgäu. Also es sind wohl Leute, die das angezeigt haben, dass irgendwas schiefläuft da aus der Firma auch.
Nee, das Finanzamt wird das geprüft haben, hat dann Fehler gefunden oder irgendwas, was nicht richtig ist, und hat dann Anklage erhoben.
Das kann sein. Und nach einem Jahr erfolgt 2012 das Urteil, ein Jahr und zwei Monate auf Bewährung und 18.000 Euro Geldstrafe.
Ulalalala.
Also sie ist jetzt vorbestraft.
Ja, und hat anscheinend auch nicht besonders schlau agiert, ne?
Anscheinend nicht.
Wenn es so schnell aufgefallen ist.
Ein Gewerkschaftsvertreter erinnert sich, da stand sie, perfekt geschminkt, kein Zucken im Gesicht. Sie wusste genau, was sie tat. Der hält sie also für schuldig sozusagen. Und in der alteingesessenen Gießerei wird jetzt Insolvenz angemeldet. 160 Menschen verlieren ihre Arbeit. Ruja dagegen zieht weiter. Noch im selben Jahr kauft sie in London ein Penthouse für 18 Millionen Pfund.
Was?
Niemand weiß, woher das Geld kommt. Irgendwo zwischen Kensington und Knightsbridge, dort, wo sich das internationale Geld versteckt. Hinter getönten Scheiben, Concierge-Lobbys und Marmorböden. Barzahlung. Mit 32 Jahren ist sie verurteilt und reicher als je zuvor. Krass, ne? Kutscher arbeitet jetzt von Frankfurt und London aus als Finanzberaterin mit Kunden aus Bulgarien, Zypern, Dubai und so weiter. In Frankfurt arbeitet sie natürlich im Westend, Glas, Laptop, Aktenberge. Sie liest, analysiert, reist. Flüge nach Zürich, London, Sofia hin und zurück. Abends beschäftigt sie sich mit einem neuen Thema, das in Finanzkreisen die Runde macht. Bitcoin.
Krypto. Ja.
Sie studiert White Paper, technische Foren, Artikel über Blockchain. Um das zu verstehen, was jetzt folgt, muss man sich mit dem Thema Geld, so wie du, Laura, ein bisschen auskennen. Und ich hoffe, du wirst sehr stolz auf mich sein, weil jetzt kommen wir zum Thema Geld.
Oh.
Ein Sidefact-Kapitel. Und wer das super langweilig findet, der kann einfach die nächsten Minuten überspringen. Ein altes Sprichwort sagt, Geld regiert die Welt und dieser Merksatz hat einen wahren Kern. Denn es gibt eigentlich keinen Bereich unseres alltäglichen Lebens, der nicht von Geld oder materiellen Werten beeinflusst wird. In der Regel. Geld ist alt, sehr alt. Aber noch älter als Geld ist der Tauschhandel. Denn lange bevor es Münzen oder Scheine gab, tauschten Menschen, was sie hatten. Einen Sack Weizen gegen ein Schaf, ein Stück Stoff gegen ein Messer. Doch Tausch ist mühsam. Wie bezahlst du jemanden, der gar keinen Weizen braucht, wenn du nur Weizen anzubieten hast, aber ein Schaf möchtest? Na, Laura. Also suchten die Menschen im Laufe der Zeit etwas, das alle akzeptierten. Am Anfang waren das Muscheln, Salz und Edelmetalle. So entstand quasi Geld. Nicht, weil es schön war, sondern weil man ihm als Tauschgrundlage vertraute. Die ersten Formen von Geld entstanden vor ca. 4000 Jahren, also 2000 vor Christus, in Mesopotamien und Ägypten. Statt Waren direkt zu tauschen, benutzte man Silberstücke oder anderes als Wertmaßstab. Das war die Geburt des Geldes. Die ersten Münzen, wie wir sie heute kennen, prägte man um 600 vor Christus in Lydien, der heutigen Türkei. Von dort verbreitete sich die Idee der Münzen in der ganzen antiken Welt. Viele hundert Jahre später wurde dann Münzen als Zahlungsmittel durch das erste Papiergeld ergänzt. Im 13. Jahrhundert waren die großen Summen von Münzgeld in Europa zum Problem geworden, mit dem viele Händler konfrontiert wurden. Denn Münzen waren auf Reisen unpraktikabel, schwer zu transportieren. Es stieg die Gefahr, überfallen und ausgeraubt zu werden. Laura, jetzt kommt wieder ein kleiner Tipp.
Durch berühmte Reisende wie Marco Polo wurde die Banknote in Europa bekannt. In Italien und Flandern kamen daher schon bald Schuldscheine zum Einsatz. Sie waren in Europa der erste Meilenstein auf dem Weg zum Papiergeld. So kam es, dass die Banken ihren Kunden Papiergeld ausgaben, damit diese das Münzgeld nicht mehr herumtragen mussten. Schon damals war es möglich, zur Bank zu gehen und die Banknoten in ihren Gegenwert aus Münzen einzutauschen. Und verantwortlich für die Herausgabe waren private Institutionen und Banken und nicht die Regierung. Erst später wurde die Ausgabe von Banknoten und deren Regulierung in die Hände der Regierung gelegt.
Genau. Und dann natürlich Münzen. Und dann Papiergeld und jetzt kommen wir zu elektronischem Geld. Und so wie das Papiergeld die Münzen ergänzt hatte, kam es jetzt. Bereits 1894 experimentierten große US-Hotels mit einer frühen Form der Kreditkarte, sogenannte Charge Cards. Kleine Karten aus Pappe, die treuen Gästen ermöglichten, später zu bezahlen. Noch weit entfernt von einer Bankkarte, aber der erste Schritt in ein neues Geldsystem. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts griffen andere Branchen diese Idee auf, darunter Fluglinien. Teilnahme war aber nur möglich für Kundinnen und Kunden mit einwandfreier Bonität. Ein exklusiver Kreis damals.
Klingt so richtig nach wie jetzt so Membership-Cards, wo man irgendwie Lufthansa-Punkte oder Meilen bekommt und dafür kann man das dann eintauschen. Ne?
Den Durchbruch brachte 1950 die erste echte Kreditkarte der Welt. Der Legende nach vergaß 1949 ein Mann namens Frank McNamara in den USA seine Brieftasche bei einem Geschäftsessen und bezahlte die Rechnung ausnahmsweise nicht bar, was ihn zur Idee einer universellen Karte inspirierte. Gemeinsam mit einem Kollegen entwickelte er so die erste Kreditkarte aus Pappe, die bei mehreren Restaurants akzeptiert wurde.
Was für eine langweilige Legende ist das denn bitte?
Und wie nannten sie die Karte jetzt? Diners Card.
Ja, ist ja wohl die langweilige Legende. Du baust das so auf der Legende nach. A, ist 1950, schon gar nicht so lange her. Und B, sondern eine richtig schlechte Geschichte. Der Mann, der wollte einfach seine Bill nicht zahlen, seine Rechnung.
konnte nicht, er hat ja seine sein Portemonnaie vergessen gehabt.
Der Legende nach.
Jetzt konnten Menschen zum ersten Mal branchenübergreifend bezahlen, in Restaurants, Hotels und Geschäften eine Revolution. Von da an veränderten Kreditkarten das globale Geldsystem. Sie machten den Weg frei für etwas, das heute selbstverständlich ist: elektronische Transaktionen. 1979 fand die erste kommerzielle Online-Transaktion statt. Und kurz darauf starteten schon die ersten Online-Shops. Dann kam das Online-Banking. Plötzlich konnte jeder von zu Hause Überweisungen tätigen, Kontostände prüfen, Geld in Sekunden verschieben. Keine Bank kommt heute ohne diese digitalen Dienstleistungen aus. Und heute sprechen Expertinnen und Experten davon, dass der weltweite E-Commerce bald 5 Billionen Dollar Umsatz pro Jahr erreichen könnte. Kurz gesagt, vom kleinen Plastikkärtchen im Hotel bis zu digitalen Milliardenströmen im Netz, der Weg zum elektronischen Geld war schnell, radikal und global. Eine Entwicklung, die Bequemlichkeit verspricht, Schnelligkeit, Freiheit, aber gleichzeitig auch ein Nährboden, auf dem sich Illusionen gut verkaufen lassen. Denn je digitaler das Geld wurde, desto abstrakter wurde es auch. Zahlen auf Displays, Kontostände, die man nicht mehr anfassen kann. Vertrauen wurde zur einzigen echten Währung. Vertrauen in das weltweite Bankensystem.
Ich denke, das können wir alle gut nachvollziehen, oder? Wenn man irgendwie sich so für einen Monat ein Budget rausnimmt aus dem, was man hat, und das irgendwie Cash irgendwo hinlegt, also in Scheinen oder Münzen, dann sieht man halt, wie das weniger wird und kann sich das besser einteilen, gerade zum Ende des Monats hin. Aber wenn man das nicht macht, dann hat man es halt eben auf der Karte. Mittlerweile kann man ja einfach so contactless bezahlen, wenn man drauf tappt.
Oder mit seinem Handy entlang streicht, wie in London überall.
Und dann ist es wesentlich leichter, irgendwie den Überblick zu verlieren. Ich glaube, das Gefühl kennen wir alle.
Kenne ich auch. Das finde ich auch ganz krass. Du machst ja in London inzwischen fast alles mit deiner auf dem Handy gespeicherten Bankkarte. Ne? Sogar in die Tube in London, in die Underground, checkst du ja im Grunde mit deinem Handy an, wo die Bankkarte dann hinterlegt ist. Das finde ich noch krasser als Kreditkarte. Ne? Aber im Jahr 2008 bekommt genau dieses Vertrauen einen Riss. Die Immobilienblase in den USA platzt. Ich sag nur Lehman Brothers. Banken hatten Millionen Kredite vergeben an Menschen, die sie nie zurückzahlen konnten. Und diese Schulden wurden gebündelt und weiterverkauft, verschachtelt in Konstrukte, die kaum jemand verstand, nicht einmal die Banker selbst. Nach Lehman Brothers, einer der größten Investmentbanken der Welt, meldet eine Bank nach der anderen Insolvenz an und Regierungen in den USA und überall auf der Welt müssen plötzlich Banken retten. Und zwar mit Steuergeld. Mit unserem Geld.
Für jeden, den das interessiert, wie das irgendwie so abgelaufen ist, das kam ja aus Amerika vor allen Dingen mit der Finanzkrise, den empfehle ich den Film The Big Short. Der ist da super, der erklärt das super eingänglich und interessant. Und weil du es gerade erwähnt hast mit dem, dass irgendwie Geld ausgegeben wurde an Leute, die es nicht zurückzahlen können, das klingt halt eben, man denkt sich so, ah, das sollte man natürlich nicht machen, aber in dem Film wird das sehr anschaulich dargestellt, die haben halt Stripperinnen zum Beispiel einfach Kredite gegeben und nicht nur einen und auch viel zu hoch. Da hatte jede Stripperin 3 Kredite, eins fürs Auto, eins fürs Haus und eins für irgendwie, um sich eine Louis Vuitton zu leisten. Und das war die Skalierung, auf der die da gearbeitet haben, das ist echt krass gewesen.
Ja, das wäre dann also wieder ein Tipp von uns. Dieses Mal Lauras Tipp, nicht Nadjas Tipp. Und ich werde mir das auf jeden Fall angucken.
Wenn ich auch mal einen einwerfen darf. Der ist nämlich echt super, der Film. Das ist ganz cool, weil die erklären das halt einfach so lustig. Die Selena Gomez kommt zum Beispiel vor im Casino und erklärt dann einen dieser etwas komplexeren Bereiche im Casino mit Chips. Das ist ganz cool.
Das gucke ich mir auf jeden Fall mal an, Laura, den Film. Da bin ich mal gespannt. Ich finde das Thema jetzt, wo ich mich ein bisschen mit beschäftigt habe, total interessant. Die Menschen sind natürlich 2008 total empört. Warum wird ein System mit ihrem Geld geschützt, das andere Menschen in die Krise geführt hat? Und ein kollektives Gefühl des Misstrauens bleibt zurück. Gegen Banken, gegen Staaten, gegen das alte System. Und aus diesem Misstrauen entsteht jetzt eine neue Idee. 2009 taucht in Insiderkreisen ein Name auf: Satoshi Nakamoto. Niemand weiß, wer er oder sie wirklich ist oder sind.
Wissen wir auch bis jetzt noch nicht.
Das ist immer noch ein Rätsel, der ist so, wie er gekommen ist. Oder sie oder die Menschen, es können ja auch eine Gruppe sein, sind auch wieder verschwunden. Aber die Idee ist radikal. Was, wenn Geld ohne Banken funktioniert? Ohne Staaten, ohne Kontrolle von oben. Nakamoto veröffentlicht ein sogenanntes White Paper. Das heißt Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Das ist sozusagen die Gründungsurkunde der Kryptowährungen. Ein digitales Geld, das keiner druckt, das keiner besitzt, das sich selbst verwandelt durch ein fälschungssicheres, offenes System, die Blockchain. Laura, du entwickelst ja selbst gerade eine Finanz-App, die ist jetzt inzwischen sogar schon auf dem Markt. Was ist denn aus deiner Sicht an dieser Bitcoin-Idee so genial?
Einer der Punkte, den viele Leute stört, glaube ich, ist, dass halt alles sehr überreguliert ist und alles ist gebunden an Banken, also ganz festgefahrene, alteingesessene Finanzinstitute. Das sind die beiden Punkte. Und die Idee der Kryptowährung, also Online-Währung, die nicht verbunden ist, also die muss nicht von der Bank ausgegeben werden, die ist halt eine Idee der Dezentralisierung. Das heißt, du nimmst das Geld aus der Hand von Staaten und Banken raus. Und wie du gerade schon erklärt hast, es kam halt zu einer Zeit, wo die Leute auch sehr sauer waren auf die Staaten und Banken gehasst haben und gibt dieses Mittel wieder zurück an die Menschen, da wo wir ursprünglich das ja auch hatten. Und ich glaube, das ist dieser Gedanke, den den Leuten so gut gefallen hat, dieses, okay, das geht halt jetzt also wieder zurück an mich, an den kleinen Mann oder die kleine Frau. Und ich kann jetzt wieder entscheiden. Ich glaube, das ist diese Argumentation, mit der die damals ganz stark irgendwie um sich geworfen haben. Stimmt das so? Nee. Aber das ist einer der Verkaufsargumente gewesen.
Also erstmal, Laura, das hast du sehr schön erklärt, finde ich. Und das fand ich total cool, was du gesagt hast.
Du auch, Mama, sehr schön erklärt, die ganze Geschichte des Geldes.
Und weil wir ja gerade gesagt haben, das System ist durch eine Blockchain fälschungssicher, möchte ich das mal gern erklären, was eine Blockchain ist. Ich habe mir zwei Beispiele rausgesucht, warum ich jetzt verstehe, was das ist. Mhm. Das sage ich jetzt einfach mal. Stell dir jetzt mal die Blockchain wie eine kleine Straße in deiner Nachbarschaft vor. In dieser kleinen Straße bekommt jetzt jeder Anwohner ein Notizbuch. Und immer wenn hier jemand was bezahlt, schreiben alle Nachbarn diese Zahlung in ihr Heft. Niemand kann jetzt lügen oder heimlich etwas ändern. Denn wenn man zum Beispiel sein Heft zerreißt, weil man doof findet, dass man diese Zahlung getätigt hat, egal, die anderen haben es ja auch notiert. So funktioniert die Blockchain. Sie ist ein digitales Gemeinschaftsbuch, das auf Millionen Computern gespeichert wird. Alle 10 Minuten wird dieses Gemeinschaftsbuch automatisch aktualisiert, damit alle Einträge gleich bleiben. So kann niemand heimlich Geld verschwinden lassen oder dazu erfinden. Und das andere Beispiel ist eine Family-WhatsApp-Gruppe. Das kennen wir ja auch, das haben wir ja auch. Stell dir mal vor, in unserer Family-WhatsApp-Gruppe postest du, nachdem du abends ein Glas Wein zu viel getrunken hast oder ein Glas Bier, ein richtig peinliches Foto davon, wie du betrunken in einer Bar in der Ecke liegst. Am nächsten Morgen wachst du auf, merkst deinen Fehler und nutzt die Funktion für alle Löschen. Aber deine Tante oder dein Bruder haben das Bild ja schon längst gesehen, vielleicht sogar gespeichert oder weitergeleitet oder einen Screenshot gemacht. Das heißt, du tust jetzt so, als hättest du das Foto gelöscht, aber es ist nicht verschwunden. Und so funktioniert die Blockchain, Laura, so als ob du betrunken in der Ecke liegst. Nein,
so frech.
Sie vergisst nichts, weil viele gleichzeitig drauf schauen. Die Blockchain ist kurz gesagt eine digitale Kette aus Datenblöcken, in die jede Zahlung wie ein neuer Baustein an den vorherigen gehängt wird. Jeder einzelne Block enthält viele Transaktionen und wird kryptografisch verschlüsselt, damit niemand ihn fälschen kann. Dann wird er an den nächsten Block angekettet, Block für Block für Block, bis eine durchgehende, überprüfbare Kette entsteht. Also eine Blockchain, eine Kette aus Blöcken, in der jede Bewegung des digitalen Geldes festgeschrieben ist. Dauerhaft, transparent, unveränderbar. Laura, habe ich das verständlich erklärt? Gib mir doch mal eine Schulnote.
1++.
Wow, mit Sternchen. Jetzt wollte ich noch mal Wallet erklären. Die Wallet ist nichts anderes als ein digitaler Geldbeutel. Du kannst dir eine Wallet vorstellen wie eine App, in der du deine Coins, also deine Münzen, deine digitalen siehst, wie einen Kontostand bei einer Bank. Jede Wallet hat eine Adresse, so wie eine IBAN. An diese Adressen können Menschen dir Bitcoin schicken und du kannst damit Bitcoin versenden. Das ist natürlich kein echtes Portemonnaie, sondern eher ein Schlüssel, der dir Zugriff auf dein digitales Geld gibt. Laura, viele denken ja, eine Wallet sei das gleiche wie ein Bankkonto. Was ist denn dabei der größte Denkfehler?
Es ist eher wie ein Depot. als ein Bankkonto, wenn man den Vergleich ziehen möchte. Also Wallet ist ja auch das englische Wort für Geldbörse und du siehst halt alle deine verschiedenen Holdings im Kryptobereich und nicht nur eine einzige. Und wenn man jetzt ein Bankkonto hat, dann siehst du halt ein eines Bankkonto.
Und dann fand ich ganz interessant die Frage, was ist der Unterschied zwischen ich besitze Bitcoin und ich habe Zugriff auf Bitcoins?
Man besitzt Bitcoin, glaube ich, nie. Ist ja digital. Ich bin ja auch keine Expertin. Aber eine der gefährlichen Punkte ist natürlich, wenn jetzt das Internet morgen abstürzt, dann ist nichts mehr da. Aber in der Bank ist trotzdem noch hinterlegt irgendwo, wo dein Geld liegt und du hast Zugriff und könntest das irgendwie wiederbekommen. Dies, das andere, das ist schon schwerer. Aber also ohne Internet funktioniert Bitcoin halt nicht.
Die Hörerinnen und Hörer wundern sich bestimmt, warum ich das so erkläre. Aber das ist wichtig für den Verlauf der Geschichte. Zwei Sachen versuche ich noch ganz kurz zu erklären. Und zwar einmal das Wort Miner. Das sind nämlich die Buchhalter der Blockchain. Miner haben drei Aufgaben. Sie prüfen Transaktionen, also sie schauen, ob alles stimmt, ob das wirklich existiert, das Geld oder die Bitcoins, ob niemand irgendwas zweimal ausgibt. Dann stellen sie neue Einträge aus. Also sie packen alle geprüften Transaktionen in einen neuen Abschnitt, den nächsten Block in der Blockchain. Und als letztes verschließen Miner den Block. Und dafür müssen sie ein, ja, ich sag mal, Rätsel lösen. Das ist sowas wie ein kryptografisches Puzzle. Dieses Rätsel ist kein Rätsel im menschlichen Sinn, sondern eine Art riesige Zahlenkombination, die niemand kennt. Und die entsteht automatisch aus den Daten im Block. Man kann sie nicht berechnen, nur erraten. Milliarden Versuche, bis ein Computer irgendwann mal zufällig die richtige Kombination findet. Dann wird der Block geschlossen. Das ist so, als würdest du versuchen, ein Zahlenschloss zu öffnen, bei dem die Kombination irgendwo zwischen 000 und 999 liegt. Aber mit viel mehr Zahlen noch.
Du kannst ja neue Blockchains dir erschließen. Und das ist das, was ein Miner macht. Die produzieren, das nennt man Mining, also das deutsche Wort dafür wäre schürfen. Aber das heißt, du bringst Neues hervor. Das ist das, was
die... Ja, das, was wichtig ist, ist nur, wenn du eine Blockchain hast und Miner, die einzelnen Blöcke der Blockchain schließen, erhalten praktisch als Belohnung dafür, dass sie diese Kombination gefunden hat, also dass sie diesen Block geschlossen haben, Kryptowährung, also neue Bitcoins zum Beispiel bei Bitcoins. Und das ist die einzige Methode, wie du Bitcoins generieren kannst.
Genau, richtig.
Und was die Miner leisten, das nennt sich, das ist jetzt der letzte Begriff, Proof of Work, also ein Arbeitsnachweis. Wer also einen Block in die Blockchain einbauen will, muss dafür echte Arbeit leisten und die besteht in Rechenleistung, Zeit und Strom.
Ja, das stimmt. Aber so, und dann geht aber ja, dann nimmt man halt eben diesen Blockchain und dann werden ja Aktionen damit ausgeführt. Also dieses Beispiel von einer Neighborhood, das du eben hattest, von einer Gemeinschaft, wo jeder dann an Transaktionen danach macht, das machen nicht mehr die Miner, das machen dann die Unternehmen und die Leute, die kaufen halt. Die kommen in das Ledger.
Und früher, als es natürlich noch nicht so eine lange Blockchain gibt wie heutzutage, konnte man mit einem Laptop minen. Das geht heute nicht mehr. Die Blockchain ist so riesig geworden, dass das Rätsel jetzt viel schwerer ist, was für jeden Block gelöst werden muss. Und darum entstehen jetzt auch immer weiter überall auf der Welt Rechenzentren, Hallen voller Computer, die rund um die Uhr laufen. Und die verbrauchen jeweils Strom in der Größenordnung einer mittleren Stadt.
Ja, das ist echt der Wahnsinn. Ist weniger als AI, aber sehr krass. Es gibt super interessante Bilder, weil das ist zum Beispiel in China verboten. Weil der Strom gerade in ländlichen Gebieten halt eben sehr kostbar ist. Und da gibt es Bilder aus, wie das chinesische, die Regierung, die gefunden hat, diese Miner zum Beispiel, wo du in den, also Regionen, wo es geschneit hast, hast du oben an den Dächern von den Häusern, hast du gesehen, dass der Schnee weggeschmolzen war, weil das so viel Wärme produziert.
Boah.
Das ist ein bisschen wie Goldgräberstimmung, oder? Also die Goldgräber... Die sind dann auch von überall dahin gekommen in der Hoffnung, dass es Gold gab. Und die ersten sind alle super reich geworden, und weil es einfach war, weil es so viel Gold gab. Aber es ist halt eine endliche Ressource. Und das sagt man über Blockchain auch. Eigentlich ist nicht dies unendlich, aber irgendwann geht uns die Processing Power aus. Deswegen ist es endlich. Deswegen war es am Anfang für alle leicht oder leichter. Die hatten eine höhere Chance, reich zu werden. Und für alle, die danach kommen, ist das mehr Arbeit und schwerer.
Aber wie soll das denn enden? Weil irgendwann endet es ja, weil du die Ressourcen gar nicht mehr auf der Welt bereitstellen kannst.
Ja, aber du kannst ja auch, also bevor der Dollar zum Beispiel oder bevor Währungen Dollar gebunden waren, waren Währungen ja Gold gebunden. Weil Gold ist endlich und du hast einen fixen Preis dafür, weil du weißt, es ist nicht mehr Gold da. Und das ist einer der Vorteile von Krypto. Die sagen, dadurch, dass das halt eben nicht unendlich ist und du weißt, es gibt nur eine bestimmte Zahl, ist der Preis der Währung an den daran gebunden, wie viele erhältlich sind. Und damit kannst, also ist das eigentlich in unseren Köpfen, kann man sich ja logischer vorstellen, wie viel das Geld wert ist. Als heutzutage, wo wir eigentlich, Geld ist ja eigentlich nichts mehr wert. Geld ist nur so viel wert, wie wir sagen, Geld wert wäre.
Das ist mit diesem Vertrauen, ne, das die Menschen haben.
Mhm. Ja.
Dass das nur funktioniert, weil die Leute Vertrauen in diese Währung haben, zum Beispiel in den Dollar oder in den Euro oder was auch immer.
Ja. Das System ist natürlich super komplex und Währungen sind aneinander gebunden, bla 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 und so, aber eigentlich ist so ein Papier ja nichts wert. Wir könnten das als irgendwie Zündholz verwenden.
Eigentlich ja. Das ist im Grunde ein Gedankenkonstrukt.
Genau. Aber Gold ist was wert, weil von Gold gibt es nur so und so viel. Und das sagen so Krypto-Fans auch. Krypto ist halt was wert, weil es gibt nur so und so viel Anzahl davon.
Aber wenn dann zum Beispiel jetzt die Computerleistung so riesig geworden ist, dann muss ja irgendwann Bitcoin schließen, dann müssen sie dann Bitcoin machen. Oder Bitcoin. Ja, aber dann müssen sie im Grunde neu anfangen, mit einer kleinen Blockchain.
Ja, es gibt ja ganz verschiedene Kryptowährungen. Es gibt auch Kryptowährungen, die tatsächlich unendlich sind. Da greift dieses Prinzip schon gar nicht mehr, weil sie sich eine andere Mechanik dahinter überlegt. Aber das wird super, super technisch.
Überall, wo neue Systeme entstehen, entstehen ja auch Möglichkeiten für Missbrauch dieser Systeme, ne? Wo siehst du denn die Möglichkeit des Missbrauchs? Es ist doch angeblich so fälschungssicher.
Nee, eben nicht. Du denkst, also manche davon ja. Aber es ist ja nur ein bestimmter Bereich, der fälschungssicher ist. Wenn du diese Blockchain hast, dann ist alles, was damit passiert, das ist fälschungssicher, weil es ist ja immer auf dieser Kette, die produziert wird, ist das ja gespeichert. Aber das heißt ja nicht, dass alles im Bereich Krypto sicher ist. Du kannst ja irgendwelche Währungen erstellen, die mit nichts verbunden sind. Das sind dann sogenannte Shitcoins. Die kommen einfach so, haben irgendeinen lustigen Namen und ein Logo und dann wird das verkauft, aber die sind an nichts gebunden und dann sind die nichts wert.
Also ein Trugbild und sozusagen.
Zum Beispiel. Oder du benutzt halt eben, und deswegen ist der Kryptobereich immer noch genauso beliebt, wie er ist, wenn man uns mal ganz Hand aufs Herz, die meisten Leute, die das benutzen, machen halt eben krumme Geschäfte, weil du kannst anonym bleiben. Das ist bei Geld nicht mehr so. Wenn du mehr als 5.000 Euro für irgendwas ausgeben möchtest, dann wird das überprüft von deiner Bank. Mhm. Das ist ja mittlerweile reguliert in der EU. Aber das ist bei Krypto nicht so. Das heißt, wenn du 1 Million rumschieben möchtest an Krypto, dann weißt du nicht, wer das gemacht hat, weil du kannst anonym bleiben und du weißt nicht, wo das herkommt oder wo das hingeht. Also es ist an ganz vielen Stellen an.
Würdest du denn in Bitcoin investieren? Oder in eine andere Kryptowährung?
Auf gar keinen Fall. Wenn du Spielgeld hast und du irgendwie Lust hast, irgendwie so, du könntest genauso ins Casino gehen oder irgendwie auf Sport wetten und Lust hast, ein bisschen irgendwie zu versuchen, schnell Geld zu machen, please go ahead, knock yourself out. Aber das ist kein ernstzunehmender Investmentbereich, meiner Meinung nach.
Das heißt, ihr würdet jetzt mit eurer Finanz-App nicht in Bitcoin oder investieren oder eine andere Kryptowährung?
Absolut nicht.
Aber du kannst dir ja vorstellen, wer jetzt damit Geld machen will, ne?
Ja, die Crypto-Queen. Aber am Anfang war das ja auch, wenn das für alle neu ist, so ein System, wie du schon sagst, dann ist das anfällig für sowas, weil keiner es richtig versteht. Und dann kommt diese Geldgräberstimmung. Es kommen immer diese sektenartigen Gruppen, wo alle so gegenseitig sich beweihräuchern.
Und Bitcoin ist jetzt, also dieses White Paper ist ja 2009 erschienen und dann kam ja auch ganz schnell dann eben Bitcoin, war glaube ich ja die erste Kryptowährung. Und dann haben sich ja natürlich Leute an diese Idee, die ist ja frei, es wurde ja auch frei im Netz veröffentlicht, damit alle darauf Zugriff haben können, sich da dran gehangen. Und eine davon, die Idee hatte, damit Geld zu verdienen, war 2014 dann Roger. Weil die ist ja extrem clever, haben wir ja schon gehört, und hat ein instinktives Gespür für Lücken im Rechtssystem, haben wir auch schon gehört. Ne? Und sie begreift jetzt etwas, das viele unterschätzen, nicht die Technik ist die eigentliche Machtquelle, sondern der Glaube. Der Glaube an eine Idee, an eine Zukunft und auch an schnellen Reichtum.
Und die Unwissenheit.
Ja, auch die Unwissenheit. Also das Verständnis, wo wir jetzt versuchen, uns gegenseitig zu erklären, vielmehr du mir. Ich habe es mir angelesen. Was ist Bitcoin überhaupt? Das verstehen ja viele gar nicht oder haben noch nie davon gehört. Die haben nur gehört, Bitcoin hat Geld gebracht. Irgendjemand, wie war das noch? Der hat doch eine Pizza mit Bitcoin bezahlt und das wäre jetzt 1 Million wert oder so. Ne? Mhm. Das sind ja so die Sachen, die Leute gehört haben.
Ich glaube, ganz berühmt, 50 Cent hatte irgendwie einen USB-Stick, wo der ein paar drauf hat und den hat er einfach verloren und bis heute nicht wiedergefunden.
Vielleicht deine Urenkel, aber denen ist es dann auch egal.
Der Legende nach, Mama.
Der Legende nach, der Legende nach. Ja, und 2014 ist Pooja jetzt auf einem Kongress in London mit dem Titel The Future of Money. Sie ist 34 Jahre alt und steht auf der Bühne, kühl, präzise, souverän und spricht über Finanzregulierung. Und sie wirkt, als wüsste sie viel mehr als alle anderen im Raum, was vielleicht auch stimmt. Im Publikum sitzt ein Mann, der jetzt ihr Leben verändern wird. Und er heißt Sebastian Carl Greenwood. Er ist Jahrgang 76 und 38 Jahre alt, also 4 Jahre älter als Pooja. Charmant, laut, selbstbewusst. Ein Mann, den man bemerkt, bevor er überhaupt etwas sagt. Er ist im Network-Marketing groß geworden, verkauft Erfolgssysteme, Produktversprechen. Mehrfach laufen Ermittlungen gegen Sebastian wegen fragwürdiger Marketingmodelle, aber er wird nicht verurteilt, im Gegensatz zu Pooja, die ja vorgeschlagen bestraft ist. Und nach dem Vortrag spricht er sie jetzt an und sagt, you really know how to make this sound exciting. Also du weißt wirklich, wie man Finanzen praktisch aufregend klingen lässt. Ein paar Tage später verabreden sie sich und sitzen an einem kleinen italienischen Restaurant an der Themse. Pasta, Rotwein, Servietten voller Notizen. Was beruflich beginnt, wird schnell privat. Aus vermeintlichen Geschäftspartnern werden Liebende.
Ist sie dann noch verheiratet?
Ja, sie ist verheiratet und ihr Mann ist in schönem Bad Homburg zu Hause. Aber die scheinen ja eine offene Ehe zu führen. Also die lässt sich auch nicht scheiden. Oder er sich.
Okay.
Die bleiben verheiratet.
Ist er auch jetzt noch mit ihr verheiratet?
Ja.
Oh.
Und jetzt schicke ich dir ein Bild, Laura, da kannst du die beiden ja mal beschreiben.
Mhm. Ah ja, er ist auch relativ bekannt, den habe ich auch häufig in der Presse gesehen. Sieht eigentlich wie ein normales Pärchen aus, ne? Beide vielleicht Anfang 30, sie mit ihren typischen den langen dunklen Haaren und dem roten Lippenstift und in einem hübschen roten Kleid und er in einem weißen Anzug mit goldenen Emblemen und sowas. Das sieht ja furchtbar aus, aber gut. Neben ihr macht so ein A-OK-Zeichen.
Aus Geschäftspartnern werden Liebende und aus einer Idee wird ein Plan. Pooja erkennt, wie mächtig der Wunsch vieler Menschen ist nach einem Neuanfang und einer zweiten Chance. Ein Was wäre, wenn? Was wäre, wenn man den Erfolg von Bitcoin nochmal erleben könnte? Nur einfacher, schöner, zugänglicher und man selbst wäre dabei. Pooja will jetzt nicht nur eine Währung schaffen, sie will ein Gefühl schaffen, ein Versprechen. Und sie weiß, eine Währung lebt nicht von Zahlen allein. Wir haben es schon gehört, sie lebt von Glauben. Im Jahr 2014 gründen die beiden deshalb OneCoin Ltd.
OneCoin heißt eine Münze und Ltd ist die Rechtsform in Großbritannien Limited.
So wie eine GmbH ungefähr?
Das britische Äquivalent dazu, Private Limited Company.
Aber ich habe gehört, in Großbritannien ist das leichter, eine GmbH zu gründen, noch leichter als in Deutschland.
Wesentlich. Wir haben das Konzept vom Notar nicht so stark ausgeprägt. Das heißt, es ist günstiger, geht schneller. Ich würde keinem irgendwie Gründer für ein neues Unternehmen es empfehlen, in Deutschland sein Geschäft auszumachen, wenn es nicht unbedingt sein muss, weil das einfach mit so viel, oh mein Gott, organisatorischem Kram und halt auch irgendwie Vorlage einhergeht.
Ja. Nach außen verkauft OneCoin vor allem Bildungspakete. Seminare, Videos, Webinare. Doch dahinter steht etwas anderes. Ein System, das Menschen anzieht wie Licht die Motten. Sebastian bringt jetzt sein Vertriebssystem. Pooja liefert die Aura von Seriosität. Sie hat inzwischen nämlich auch einen Doktortitel, ist Juristin und immer perfekt gestylt. Beide wissen, sie brauchen einander.
Wahnsinn, oder? Mhm. Die hat schon akademisch richtig reingehauen.
Er nennt sie The Doctor und sie nennt ihn mein Kapitän. Also sie ist immer noch verheiratet, wohlgemerkt. Ne? Aber die Ehe, die scheint eher so eine Übereinkunft zu sein als ein gemeinsames Leben. Pooja lebt ja jetzt, haben wir ja schon gehört, dann in London, Frankfurt. Und Björn bleibt im Hintergrund, spricht kaum öffentlich über sie und scheint ihren Lebensstil aber zu tolerieren. Vielleicht geht er auch bewusst auf Abstand. Mit Sebastian Greenwood lebt Pooja nun zwischen Hotels, Konferenzen und Businessplänen. 2015 beginnt dann aus dem Plan Realität zu werden. Und zwar mit einem Trick, der genial einfach ist. Die Menschen denken, sie kaufen sowas wie Bitcoins. Aber in Wirklichkeit kaufen sie digitale Tokens. Das ist angeblich die Vorstufe zu einer neuen großen Kryptowährung. Und Pooja verspricht jetzt, diese Tokens werden bald in OneCoins, sowas wie Bitcoins, umgewandelt. Denn die Währung ist ja frei handelbar, sagt sie, und dann wird man reich, wie mit Bitcoins. Und während sie das sagt, steigt der sogenannte Kurs jeden Tag. Nur das Problem ist, sie hat keine Blockchain.
Ja, also das ist im Prinzip das, was ich eben gemeint hatte. Die so eine Kryptowährung tatsächlich ist halt endlich, also weil das diese Ketten, diese Zeichen, die digitalen, die dahinter stehen, die für etwas stehen und jede einzelne neue Transaktion speichern. Mhm. Und ein Token ist so wie ein Bild davon, wie ein Bild, was du von einem anderen Bild machst. Ein Bild von der Mona Lisa, was du mit nach Hause nimmst und sagst, das ist jetzt der Token. Ja, aber der hat nicht diese Endlichkeit und keine inhärente Währung.
Ja, ohne Blockchain ist es ja auch keine Kryptowährung, ne?
Richtig.
Und sie lassen alles über einen Server in Sofia laufen und sie versuchen wohl auch sowas programmieren, aber irgendwann geben sie auf und der Kurs dieser Token wird dann intern festgelegt, steigt immer weiter und ist frei von Roger erfunden.
Ja, aber da gibt es ganz viele von, also ist sie nicht die einzige.
Ja, ich glaube, sie war aber die erste, ne? Ein Reporter von der Süddeutschen Zeitung sagt später, das Besondere war die Dynamik. Menschen, die selbst kaum verstehen, was Blockchain bedeutet, verkaufen die Idee weiter an ihre Freunde und so weiter. Und mit jedem Verkauf wächst der Mythos. Oder ein Wirtschaftsjournalist sagt, Rutscher hat den Traum verkauft, den alle hatten. Du hast Bitcoin verpasst, das hier ist deine zweite Chance. Und OneCoin funktioniert wie ein mehrstufiges Multilevel-Marketing-System. Wer neue Menschen wirbt, verdient. Wer mehr wirbt, steigt im Rang. Wer den größten Hunger hat, wird sozusagen zum Star.
Klassisches Schneeballsystem.
Richtig. Und plötzlich wird aus einer Firma ein globales Empfehlungsnetz, in dem das Vertrauen, in dem der dir dann diese OneCoins empfiehlt, die eigentliche Währung ist. Eine Wirtschaftswissenschaftlerin sagt zum Beispiel, Rutscher Ignatova hat die Stimmung perfekt genutzt. Sie war gebildet, mehrsprachig promoviert. Viele dachten, wenn so jemand hinter dieser Kryptowährung steht, dann muss es doch stimmen.
Ja, eigentlich echt ein guter Punkt, ne? Die hat dieses Unseriöse von der neuen Währung und das Vertrauen, was da fehlt, gepaart mit ihrem sehr seriösen Auftreten.
Richtig.
Wie gemein,
richtig
gemein, oder?
Jetzt in Sofia im Frühjahr 2015 ist Rutscher 35 Jahre alt und sie zieht in eine neue Firma, in ein gläsernes Gebäude. An der Wand das Logo in Gold. Drinnen junge Männer und Frauen in Anzügen und Kostümen. Telefongespräche auf Englisch, Bulgarisch, Mandarin, Broschüren mit Sätzen wie Join the Financial Revolution oder Be part of the future of money.
Wahnsinn. Bist du enttäuscht, weil ich es nicht so weit gebracht habe bisher, obwohl ich im gleichen Alter bin?
Wir gucken mal, wie es mit Rutscher weitergeht. Und dann erübrigt sich die Frage. Und Rutscher steht über und hinter allem.
Du hast nicht Nein gesagt.
Ja, weil ich will ja nicht zu viel vorwegnehmen. Aber ich bin nie enttäuscht von dem. Ganz selten.
Oh, danke. Hey!
Sie leitet OneCoin aus einem Penthouse über den Dächern Sofias. Marmorböden, Kunst, Glas, Blick über die Stadt. Wie immer makellos. Designerkleider, glänzendes schwarzes Haar, roter Lippenstift. Mitarbeiter sagen später, der Raum habe sich irgendwie verändert, wenn sie eintritt. Alle halten den Atem an und sie genießt es. Schicke ich dir nochmal ein Bild.
Ja, also das Bild, finde ich, ist, trifft ganz gut, was du bisher gesagt hast. Und da sieht man sie jetzt mit genau dem Stil, den du eben erwähnt hast, in einem schwarzen Seidenkleid. Und zwar vor einer sehr großen Bitcoin-Münze. Mhm. Und um die Bitcoin, die ist halt sehr groß und hinter ihr und in Gold. Und von der Münze gehen so Strahlen und Sterne weg, auch alles in Gold gehalten. Und ich glaube, das kann ich mir gut vorstellen, von dem, was du erzählt hast, dass sie sich genau so sieht. Wie diese Vertreterin und genauso darstellen möchte und genauso auch irgendwie bekannt werden möchte. Sollen wir auf jeden Fall verlinken.
Und vor 10 Jahren im Juni, am 11. Juni 2016 nämlich, Rutscher ist 36 Jahre alt, da findet ein Event in der Wembley Arena in London statt. Es ist keine normale Konferenz oder sowas, es ist ein gigantisches OneCoin-Event. Eine Mischung aus Werbeveranstaltung, Motivationstraining und Masseninszenierung. Man kann da auch gut nochmal im Internet, zum Beispiel auf YouTube, sich Videos von angucken.
Wahnsinn, die das komplette Wembley Stadium ausgebucht, nur mit ihrem Unternehmen, das ist ja krass. Ja.
Und das Unternehmen ist jetzt 2 Jahre alt, ne? Es ist ein Abend wie ein Popkonzert, große Screens, Show, Lichter, Einspieler, Jubelchöre. Überall werden OneCoin-Fahnen geschwenkt und auf der Bühne sprechen die Top-Vertriebler, die Coaches, die Stars der Szene. und feiern OneCoin als Revolution. Und im Publikum sitzen Menschen aus der ganzen Welt. Fans, Investorinnen und Investoren, Vermittler, Teamleiterinnen und Teamleiter. Viele sind auch nicht nur zum Zuschauen da. Alle sind hier, um sich sozusagen aufzuladen, neue Hoffnung zu tanken und am nächsten Tag noch mehr Menschen für OneCoin zu gewinnen.
Ist doch echt so ein bisschen sektenartig, oder?
Mhm. Kutscher erscheint im roten, bodenlangen Abendkleid, Diamanten im Ohr, Mikrofon in der Hand. Und dann die Menge tobt, Dr. Rutscher, Dr. Rutscher. Und sie lächelt und sagt, this is not just money, this is a revolution. Haben wir ja schon mal gehört.
Mhm.
Und das Publikum tobt und viele Menschen weinen. Philipp Bovermann, dieser Reporter aus der Süddeutschen Zeitung, nennt diese Event später eine Mischung aus Rockkonzert und Gottesdienst. Und genauso wirkt es auch. Es geht nicht um ein Produkt, es geht um Erlösung. Ich werde hier auch nochmal ein Bild verlinken. Mit der Zeit wird OneCoin mehr als ein Unternehmen. Es ist fast eine Art Sekte. Menschen heben die Hand zu so einem Art Okay-Zeichen und das heißt dann OneCoin, also O für One.
Ach, das ist auch das Zeichen, was man eben auf dem Bild von ihr mit ihrem Loverboy gesehen hat.
Genau, was sie eben da gemacht hat auf dem einen Bild. Und alle tragen jetzt so goldene Pins und sie sprechen von Rutscher, als wäre sie eine Heilige. Ein ehemaliger Manager sagt, wir waren die Bitcoin-Killer. Wir waren die Elite. Zuerst war es ein Betrug, aber dann wurde es ein Kult. Und Rutscher steht in dem Mittelpunkt dieses Kultes wie eine Ikone. Und sie weiß genau, was sie tut.
Nächste Sekte, habe ich ja schon gesagt.
Sie verkauft nicht nur digitale Coins, sie verkauft Zugehörigkeit und die Hoffnung, endlich dazuzugehören, zu denen, die es schaffen. Während sie jetzt mit Sebastian Greenwood an ihrem Erfolg arbeitet und ihre Beziehung eben ja lange nicht mehr geschäftlich ist, wie wir gehört haben, läuft ja immer noch ihr offizielles Leben als Ehefrau und du glaubst es nicht, in diese Phase fällt etwas, das man gar nicht mit ihr verbindet. Rutscher wird Mutter. Nach späteren Berichten soll das Kind 2016 geboren worden sein, vermutlich durch eine Leihmutter ausgetragen. Öffentlich spricht sie selten darüber, das passt irgendwie nicht in das Bild der Crypto-Queen. Und ihre Tochter wächst auch tatsächlich größtenteils bei ihrem Ehemann Björn im bürgerlichen Schutzraum in Bad Homburg.
Die arme Tochter.
Mhm.
Also arm ist sie nicht, aber tut mir leid, dass sie keine Mutter hat.
Ja, Rutscher selbst bleibt eher auf Distanz unterwegs zwischen Sofia, Dubai, London, auf Bühnen, in Meetings im größten Wahn. Ihr Kind ist Bitcoin.
Ob das Kind wohl eher vom Ehemann ist?
Ja, würde ich auch gerne wissen. Aber er zieht's groß, ich denke ja. Sonst wird er es doch nicht großziehen.
Ja.
Oder, was glaubst du?
Weiß man immer alles nicht. Kann auch sein, dass sie sagt, du ziehst mein Kind groß und dafür hast du Zugriff auf mein dickes Konto.
Ja, ist schwer zu sagen. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Wir verlinken dann auch ein Bild nochmal mit Roger und ihrer Tochter. Zwischen 2015 und 2016 steigt also jetzt OneCoin im Rekordtempo auf. Die Bühne wird größer, der Kult stärker und Geld fließt. Geld, viel Geld.
Wenn du so auf dem Höhepunkt dieser Karriere und der ganzen Zeit bist, denkst du trotzdem, dass ihr die ganze Zeit wie kalter Schweiß im Nacken sitzt, dass sie weiß, dass das irgendwann wie so ein Kartenhaus in sich zusammenfällt?
Meinst du, ob die nachts schlafen kann sozusagen? Ich habe irgendwie das Gefühl, nach den Berichten, die ich gesehen habe im Fernsehen und was ich mir so angeguckt habe bei YouTube, diesen Videos, dass die größten wahnsinnig war.
Man glaubt so irgendwann selbst, ne?
Ja, so das habe ich schon ein bisschen das Gefühl.
Wenn du wenn dein Unternehmen halt so in einer kurzen Zeit so reich, berühmt, so viele Leute, die so viel Geld machen, dann kannst du ein ganzes Stadion irgendwie wählen, die Presse spielt verrückt, du hast die schönsten Klamotten und ein hohes Einkommen, bist die ganze Zeit am Fliegen, fühlt sich super wichtig, alles immer First Class, weißt du? Da, also vergisst man dann, dass das alles nur ein Betrug ist? Also, keine Ahnung.
Also ich könnte nicht dabei schlafen.
Ist ja noch was anderes. Bei Wirecard zum Beispiel, die haben ja betrogen, aber irgendwie, die haben es versucht, so unten, weißt du, unter den Teppich zu kehren, irgendwo da, Philippinen oder Südostasien, das gemacht und es war alles nicht so ganz klar und verwaschen. Aber das alles, was sie da macht, ist ja ganz klar Betrug.
Ja, ist es auch. Und sie weiß das ja, sie weiß ja, also sie legt ja den Kurs für ihre Tokens fest. Sie weiß ja, es gibt keine Blockchain.
Eben.
Kann ja niemand sagen, sie wusste das nicht.
Ich meine, ich lasse mich mal weiter erzählen, ich will jetzt nicht vorgreifen, aber wahrscheinlich hatte sie ja schon so einen Exit-Plan, ne?
Ja, man weiß es nicht, man wird sehen. Ein Jahr später hat sich die Beziehung zu Sebastian abgekühlt und die beiden beenden ihre Beziehung, also ihre Liebesbeziehung, sind natürlich immer noch Geschäftspartner. Ende 2016 in Frankfurt, es ist Winter, lernt sie einen anderen Mann kennen. Er heißt Gilbert Armenta. Es ist ein Banker aus Florida, Anfang 50, glatt rasiert, leicht gebräunt, Ein maßgeschneiderter, dunkelblauer Anzug. Seine Stimme ist ruhig, sein Lächeln geübt. Ein Mann, der jeden Raum sofort kontrolliert. Er arbeitet für eine Investmentfirma in Miami und betreut internationale Konten. Diskret, global, vernetzt. Offiziell trifft er Roger, um über Firmenstrukturen zu sprechen. Inoffiziell spüren alle vom ersten Moment an, das ist mehr als Geschäft. So hat sie ja den Sebastian letztendlich auch getroffen. Ne?
Mm.
Die beiden reden über Geld, über Kontrolle, über Vertrauen, das man kaufen kann und was man sich nicht kaufen kann, Sicherheit. Bald reist Roger regelmäßig zu ihm nach Florida. Fotos zeigen die beiden im Hafen von Fort Lauderdale auf einer Yacht, sie im weißen Kleid, er ein Glas Champagner in der Hand. Und wieder haben sie Spitznamen in Anführungsstrichen füreinander. Er nennt sie My Brilliant Lady und sie ihn My Steady Man.
Gottes Willen.
Doch nicht nur Gilbert Armand tritt zu diesem Zeitpunkt in Rogers Leben. Etwa ein Jahr vorher engagiert sie einen Mann namens Frank Schneider. Vancoint wächst ja zu diesem Zeitpunkt explosionsartig und es laufen tatsächlich erste Ermittlungen der Behörden, vor allem der Steuerbehörden, an. Auch Kritiker werden immer lauter und man beginnt, Fragen zu stellen. Und Roger merkt, wenn dieses System OneCoin überleben soll, braucht es nicht Marketing, es braucht auch Schutz. Schneider ist kein typischer Sicherheitsmensch. Er ist ein ehemaliger luxemburgischer Geheimdienstagent. Exzellenter Netzwerker, diskret, strategisch. Einer, der weiß, wie man Spuren verwischt, Kommunikation absichert und wie man Menschen verschwinden lässt, wenn es nötig wird.
Entschuldige bitte, der war ehemaliger Spion?
Ja, den stellt ihr ein.
Woher will man das denn wissen? Ich dachte, Spione sollen nicht sagen, dass sie Spione sind, außer sie sind besonders schlechte.
Ja, der tatsächlich in dieser ZDF-Doku, da sitzt er in Fußfesseln im Bild und lässt sich interviewen und sagt, dass er von allem nichts wusste. Er war ja nur so ein kleines Licht, das sie beschützt hat.
Wahnsinn.
Mhm. Nach Aussagen aus diesen späteren Dokumentationen und Recherchen wird Schneider zu einem zentralen Mann im OneCoin-Kosmos. Er wird zu viel mehr als einem Bodyguard. Er organisiert Sicherheitsstrukturen, er richtet verschlüsselte Kommunikation ein, er plant Reiserouten und Schutzkonzepte für Roger und OneCoin und pflegt Kontakte nach Dubai, einem Ort, der für OneCoin zunehmend zur Drehscheibe wird. Für Firmenkonstrukte, Immobilien, Geldströme. Ist das eigentlich in der Finanzbranche so? Ist da Dubai so ein Knotenpunkt?
Ja, also es ist einfach für den kompletten Bitcoin-Bereich ist Dubai Dreh- und Angelpunkt. Nicht mal Bitcoin, Krypto.
Rückblickend wirkt es fast wie ein Zeichen. Je näher Schneider an Roger rückt, desto näher rückt auch das Ende. Und wir springen jetzt zurück zu dem Zeitpunkt, als sie Gilbert Armand kennenlernt. Ihre Freundin Astis Ran, von der haben wir ja eben schon gehört. Ich habe sie noch nie so verliebt erlebt. Sie war verrückt nach ihm, sagt sie. Das machte sie aber auch verletzlich. Im Frühjahr 2017 ist er dann ja plötzlich da und sitzt bei Meetings im Hintergrund, empfängt Gäste in Rogers Namen, begleitet sie auf Reisen nach Dubai und London. Viele nennen ihn den Mann hinter der Queen. Und er selbst genießt das. Ja, der Krypto-Queen. Ne? Roger wirkt in diesen ersten Monaten verändert. Sie trägt auf einmal weichere Farben, lacht öfter, spricht plötzlich von Familie, von Vertrauen. Wenn sie mit Gilbert in der Öffentlichkeit erscheint, wirkt sie weniger wie eine Chefin, sondern wie eine Frau, die endlich angekommen ist. Glücklich. Doch was sie nicht weiß, während sie ihm vertraut, lauert das FBI längst im Hintergrund. Und als die Behörden merken, dass er Zugang zu Rogers Konten hat, bieten sie ihm einen Deal an. Kooperation gegen Strafmilderung. Er sagt zu. Ihre große Liebe verrät sie. Und er liefert dem FBI Informationen über Roger. Für Roger ist also Gilbert die große Liebe. Für das FBI ist Gilbert ein Informant. Wir springen jetzt zu einer Villa in Sophiapol. Am südlichen Stadtrand Sophias, in einem abgeschirmten Villenviertel namens Sophiapol, wo Marmorfassaden hinter hohen Mauern liegen und die Lichter der Stadt wie Gold in der Ferne glitzern, da steht Rogers neue Villa. Ein Anwesen wie aus einem anderen Leben. Weißer Marmor, schwarze Fensterrahmen, schwere Tore. Und dahinter ein akkurat gepflegter Garten. Kein Grashalm darf aus der Reihe tanzen. Innen herrscht kühle Perfektion. Eine Halle mit Marmortreppe, ein Kronleuchter aus venezianischem Glas. Überall Vitrinen voller Schmuck, Fotos in Silberrahmen, Fotos von Roger. Roger auf einer Bühne, Roger mit Politikern, manchmal auch Roger mit einem kleinen Kind auf dem Arm. Im Schlafzimmer Gold und Beige und im Ankleidezimmer Kleider von Dior, Hermes, Chanel, farblich sortiert. Am 6. Juli 2017 findet hier eine Riesenparty statt. Eine Taufparty. Man weiß nicht, wie Rogers Tochter heißt, aber sie wird an diesem Tag getauft und Roger lädt ein. Die Sonne glitzert auf dem schwarzen Meer und Möwen kreisen über den Felsen. Astisran erinnert sich. Wir hatten alles dekoriert. Es war wie eine Hochzeit. Alles im Garten, im Wald, wunderschön. Am Vortag gibt es noch eine Yachtparty auf 3 Decks, Jacuzzi, hunderte Gäste. Einer ihrer ehemaligen Mitarbeiter sagt, das war das Who's Who des Betrugs. Anwälte, Freunde, Geschäftspartner, Politiker, alle waren da. Es gibt ein Feuerwerk über dem Meer, Champagner in Strömen, Musik, Gelächter, Glanz. Und in der Mitte Ruja, in einem weißen Kleid mit goldenen Stickereien, das Haar schwer über den Schultern, die Lippen rot, die Augen dunkel umrahmt. Das war keine Taufe, sagt jemand, es war eine Krönung. An diesem Abend scheint Ruja die Welt zu Füßen zu liegen. Und niemand ahnt, dass dies ihr letzter öffentlicher Auftritt sein will. Laura, aber kennst du das Ende? Ich habe es ja jetzt immer so ein bisschen umschrieben. Weißt du, was passiert?
Ja, ja, ich habe den ganzen, also den Skandal am Rande mitverfolgt. Deswegen weiß ich, wie es weitergeht. Aber es ist schon eine sehr spannende Geschichte, muss ich sagen.
Die Hitze liegt schwer über Sophia. In den Cafés duftet es nach Kaffee und Zitronenkuchen. Doch in den Büros von OneCoin wird es auf einmal still. Ermittler in Bielefeld und London, in Wien und New York prüfen Konten, Firmenkonstrukte, Geldflüsse nach Dubai und Hongkong und auf die Kanalinseln. Und sie frieren Konten ein. Beschlagnahmen-Server, die Interpol-Operation Satellite, läuft an. Ruja lässt sich seltener blicken, natürlich. Sie erscheint unregelmäßig im Büro und bleibt immer wieder tagelang verschwunden. Einige sagen, sie habe Angst. Andere sagen, sie plane ihren Abschied. Ihr Bruder Konstantin Ignatow, Anfang 30 inzwischen, tritt jetzt an ihre Stelle. Enge Anzüge, tätowierter Hals, gepflegter 3-Tage-Bart. Ein lächelnder Schatten seiner Schwester. Intern nennen sie ihn immer noch Konsti Keks.
Ist ja krass, dass sie ihren eigenen Bruder dann am Ende, wo sie schon wahrscheinlich wusste, dass es irgendwie einen Berg abgibt, vorgeschoben hat.
Tja, hängt davon ab, welcher Theorie man glaubt, was jetzt passiert. Ne? Schicke ich dir nämlich meinen Bruder, aber ich finde das ganz schön, ein Bruderfoto. Du mit deinen 3 Brüdern wirst das zu schätzen wissen.
Er sieht sehr nett aus.
Finde ich auch.
Ein nettes Lächeln. Also die Tattoos am Hals sind ein bisschen creepy, aber ein einfach nettes Lächeln.
Der Konsti-Keks. Hast du auch einen Konsti-Keks? Dein Bruder, dein Ältester? Mein ältester Sohn heißt ja auch Konstantin. Aber der hier wird mit K geschrieben und unserer mit C.
So wie es sich gehört.
Natürlich. Rutschers Nächte werden immer kürzer. Sie schläft kaum, kontrolliert E-Mails selbst, prüft Sicherheitskameras, verlangt immer mehr Bodyguards. Frank Schneider organisiert wie wild Sicherheitsringe, verschlüsselte Telefonate, Fluchtwege. Er ist ihr Schatten, diskret, effizient, loyal. Astisran erzählt, sie war in dieser Zeit ständig unter Strom, schrieb nachts Nachrichten, schlief mit dem Handy in der Hand ein. Immer auf der Jagd nach neuen Deals, sie war wie getrieben. Rutschers Gesicht wird immer verkrampfter, sie trinkt immer mehr Espresso, isst weniger, lacht kaum noch. Nur manchmal, wenn sie mit Gilbert telefoniert, leuchtet etwas auf, kurz, flüchtig, wie ein Rest dessen, was sie einmal war. Doch bald spricht sie auch mit ihm kaum noch, sie glaubt, abgehört zu werden.
Wahrscheinlich stimmt das auch.
Das denke ich mal auch. Ne? Vielleicht weiß sie zu dem Zeitpunkt auch, dass er sie verraten hat. 25. Oktober 2017, Sophia. Ein grauer, feuchter Morgen, 9 Grad, leichter Regen. Dr. Ruja Ignatova steht in ihrer Wohnung im Zentrum der Stadt. Auf dem Marmortisch ein geöffneter Laptop, daneben eine halbvolle Tasse Kaffee. Sie trägt eine schwarze Bluse, dunkle Jeans, eine lange Kaschmirjacke. Die Haare sind frisch gefärbt, tiefschwarz mit einem warmen Rotstich. Ruja greift nach 2 Handtaschen und einem Trolley, Dokumenten, ein paar Louboutins. Unten wartet ein schwarzer SUV. 2 Männer sitzen vorn. Einer spricht leise Russisch. Kein Chauffeur aus dem Unternehmen, kein offizieller Begleitschutz. Nur sie und ein Ticket, das ihr Bruder Konstantin ihr besorgt hat. Später wird er sagen, er habe 2 Tickets gebucht. Eines auf ihren Namen, eines auf den Namen einer unbekannten Begleitperson. Doch am Gate wird nur ein Pass eingescannt. Ruja Ignatova. 8.45 Uhr morgens. Ruja checkt auf einem Ryanair-Flug ein nach Athen. Ein Billigflug.
Das würde man jetzt nicht denken, ne?
Nee, ungewöhnlich für sie, die sonst nur im Privatjet reist. An der Sicherheitskontrolle wirkt sie wohl ruhig, fast gleichgültig. Und sie telefoniert wieder kurz mit ihrem Bruder Konstantin. Und sie sagt, wir reden später. Dann verschwindet sie im Gate-Bereich. 1 Stunde später landet die Maschine in Athen. Zeugen wollen gesehen haben, dass sie dort wieder von 2 Männern in dunklen Anzügen und Sonnenbrillen abgeholt wurde. Ob die zu ihrem Sicherheitsumfeld gehörten, ist bis heute unklar. Das ist der letzte nachweisliche Moment, in dem Rutscha Ignatova gelebt hat. Alles, was danach bekannt wird, stammt aus späteren Aussagen. Laut ihrem Bruder Konstantin, damals wie gesagt Anfang 30, meldet sie sich noch am selben Tag telefonisch, klingt müde, aber ruhig und sagt, alles ist okay und habe aufgehört. Das wäre das letzte Mal gewesen, dass er die Stimme seiner Schwester gehört hätte. Frank Schneider, dieser ehemalige Sicherheitschef aus Luxemburg, bestätigt, dass sie ihn an diesem Abend ebenfalls anrief. Zuerst aus Thessaloniki und sie habe gesagt, ihre Leibwächter hätten einen Befehl bekommen, ohne sie nach Bulgarien zurückzufliegen. Das machte für mich keinen Sinn, sagt Schneider später. In derselben Nacht ruft sie ihn dann erneut an und er hört im Hintergrund Motorengeräusche und gedämpfte Stimmen. Und sie soll gesagt haben, sie wisse nicht genau, wo sie ist, aber man bringe sie über die Berge zurück nach Bulgarien. Dann bricht die Verbindung ab. Gegen 2 Uhr nachts erhält Schneider wohl eine letzte SMS mit den Worten Home safe. Ungewöhnlich, weil sie schrieb ihm immer in Deutsch. Auch hier dann Funkstelle, kein Signal, kein Login, keine Spur mehr. In Sofia beginnen die Telefone zu klingeln. Ein Mitarbeiter erinnert sich, ich war im Büro in Knightsbridge, als der Anruf kam. Niemand kann Rutscha finden, sagte man. Ich rief Konstantin an und er sagte nur, ach keine Sorge, sie kommt zurück. Wochenlang hieß es, sie könne jeden Moment wieder auftauchen. Aber sie kam nie. Frank Schneider steht zu dieser Zeit in Luxemburg schon unter Hausarrest mit einer elektronischen Fußfessel. Und er betont, er habe ihr nie bei der Flucht geholfen, aber er habe sie gewarnt, dass US-Ermittlungen liefen. Sie war sehr gestresst und nervös und es gab bestimmt einen sehr persönlichen Grund. Ich glaube an eine Affäre. Ja. Er kann vielleicht Gilbert Armenta gemeint haben, der Mann, den sie liebte und der sie verriet. Vielleicht hat sie von seiner Zusammenarbeit mit dem FBI erfahren und ist in Panik geraten. Ihre Freundin, Astis Ran, sagt später, ich habe sie noch nie so ängstlich gesehen. Sie wollte niemanden mehr um sich haben. Sie war völlig paranoid. Entweder hat sie wirklich um ihr Leben gefürchtet oder sie hat einen Abschied geplant. In Sofia laufen die Büros von OneCoin zunächst weiter unter neuer Führung, nämlich Konstantin Ignatov. Er tritt öffentlich auf, spricht auf Konferenzen, versucht, Ruhe zu bewahren. Doch intern herrscht schon lange Chaos. Konten werden gesperrt, Server beschlagnahmt, immer mehr. Investoren werden zunehmend misstrauisch. Und nach brechen die Strukturen zusammen. Sebastian Greenwood, der Mann, mit dem sie ja OneCoin gegründet hat, wird in den USA festgenommen. Vor Gericht gesteht er, it was a global lie. 2019 wird dann auch ihr Bruder Konstantin in Los Angeles verhaftet. Nach einer OneCoin-Konferenz. Er sagt gegen Mitbeschuldigte aus und erhält so eine mildere Strafe. Über seine Schwester sagt er, brillant, aber getrieben von Angst und Kontrolle. Ein Journalist aus ihrer Heimatstadt Schramberg sagt in der Doku vom ZDF, spurlos verschwunden. Ha, heutzutage gibt es doch immer irgendwo eine Spur. Ein Handy, ein Post, irgendwas. Aber bei Rutscha Ignatova nichts, 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 nichts.
Das ist schon echt krass, ne?
Ja. Seit jener Nacht ist Rutschas Handy ausgeschaltet. Wie gesagt, nie mehr ein Lebenszeichen. Von dem einen zum anderen Moment spurlos verschwunden. Für die einen der Beginn einer noch größeren Inszenierung. Für die anderen ein Mord. Was wirklich geschah, weiß niemand. Nur, dass sie an jedem Morgen in Sofia eine Reise begann, von der sie offiziell nie zurückkehrte.
Oh, so gruselig.
Ja.
Ich wusste nicht, dass das so abgelaufen ist. Es klingt ja schon fast so, als wenn die entführt worden wäre, weil irgendwie einer der reichen Investoren auf sie sauer war, ne?
Also es ist jetzt ja 6 Jahre später, 2026. Hm. Die ist 9 Jahre verschwunden und immer noch ein Gespenst im System. Doch wer genau hinsieht, merkt, ganz verschwunden ist OneCoin tatsächlich nicht aus der alten Firma. Habe ich jetzt gesehen, ist ein neues Unternehmen hervorgegangen, One Ecosystem, kurz One genannt. Ein Rebranding, wie es heißt. Kennst du das?
Mm-mm, nicht schon gehört.
Neue Website, neues Logo, neue Währung.
Aber es heißt ja nicht, dass sie das ist.
Nee.
Ich weiß nur, dass sie als einzige Frau auf der Liste vom FBI steht, der Most Wanted. Mit ein paar Millionen US-Dollar. Also die muss da schon den richtigen Leuten ans Bein gepinkelt haben, weil die anderen Leute, die auf der Liste stehen, sind Serienmörder und Drogenbosse. Also dass sie das da drauf geschafft hat, ist schon beeindruckend auf eine andere Art und Weise. Im Englischen unterscheidet man zwischen famous und infamous und sie wäre in der Kategorie infamous.
Ich schicke dir mal ein Bild, da kannst du mal gucken, das ist das FBI-Plakat.
Aha, okay.
Das hängt, glaube ich, immer noch in allen Banken und sie ist immer noch unter den 10 meistgesuchten Menschen und die meistgesuchte Frau der Welt.
Echt? Und wie viel ist auf sie ausgesetzt? Also wenn ich sie zufälligerweise hier in London sehe oder unsere Hörerinnen und Hörer irgendwo unterwegs sehen, wie viel kriegen wir dann? Hier steht für Informationen schon alleine gibt es 250.000 US-Dollar. und gefasst 5 Millionen.
Boah. Wow, oder?
Ja, Mama. Gut, dass wir uns die Bilder jetzt so häufig angeguckt haben. Das können wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch nur empfehlen.
In Bad Homburg blühen in der Zwischenzeit die Magnolien. In der Villa mit den hellgelben Wänden lebt ihr Ehemann Björn und spricht nicht über Roger. Er geht zur Arbeit, er pflegt den Rasen, er holt die Post aus dem Briefkasten. Manchmal steht ein schwarzer Wagen mit ausländischem Kennzeichen vor dem Haus, aber er wird natürlich überwacht und er sagt, das seien alte Geschäftspartner. Ihre kleine Tochter spielt im Garten, sie geht schon zur Schule und lebt behütet, aber ohne Mama. Und bis heute bleibt unklar, wo das ganze Geld geblieben ist. Über 20 Milliarden Euro sollen weltweit in OneCoin geflossen sein. Boah. Von Kleinanlegern, von Familien, von ganzen Gemeinden. Und ein Teil wurde sehr früh abgeschöpft. Luxusimmobilien überall auf der Welt. Doch der Großteil ist verschwunden. Ermittler fanden verschachtelte Firmengeflechte, Trusts auf den Cayman Islands, anonyme Konten in Singapur und Hongkong. Viele Spuren führten tatsächlich nach Dubai, wo Gelder über Immobilienprojekte gewaschen worden sein sollen. Andere zu russischen Banken, über Offshore-Gesellschaften in Panama. Der Philipp Bovermann, dieser Reporter von der Süddeutschen Zeitung, sagt in einem Interview, das Geld musste irgendwo hin, wo es sicher ist. Es musste ja gewaschen werden. Und wenn jemand wie Rutscher verschwindet, dann verschwindet meistens das Geld mit. Also von den Milliarden wurde nur ein Bruchteil beschlagnahmt. Der Rest liegt irgendwo versteckt, verschoben, verschlüsselt.
Wahnsinn.
Ja, in den letzten beiden Jahren haben Ermittler neue Fährten entdeckt. Eine internationale Recherche namens Dubai Unlocked legte offen, dass Frank Schneider, Rutschers ehemaliger Sicherheitsberater und Ex-Geheimdienstler aus Luxemburg, in Dubai und offenbar auch auf Bali Immobilien und Firmen gehabt haben soll. Doch, trotz Fußfessel, plötzlich ist Schneider verschwunden.
Oh.
Missing person.
Richtiger Spion. Hä, aber du hast doch gesagt, er war in der Dokumentation.
Ja, war der auch.
Und danach ist er verschwunden.
Ja, es gibt ja es gibt praktisch einen Folgeteil von letzten Jahr und von dieser ZDF-Dokumentation, die nachgedreht hat, da ist er weg. Und in der ersten war er schon mit
Wahnsinn.
5 Interviews oder so in Fußfessel. Und er wusste von nichts. Ja. Seine Spur verliert sich in der Region Dubai und dann nochmal in Neuseeland.
100 pro haben der und die das dann zusammen geplant. Wenn es darum geht, sich selbst ins Sichere zu bringen und das Geld bla bla bla, sonst hätte sie ja ihren Geschäftspartner oder ihren Liebhaber oder was weiß ich nicht was mitgenommen und nicht ihren Sicherheitschef.
Ja. 2024 plötzlich weg, genau wie sie. Im Januar 2024 beschlagnahmt in Neuseeland die Polizei ein Anwesen in Wellington und 462.000 US-Dollar, was ja nicht viel ist bei Milliarden, die laut Behörden sicher aus dem OneCoin-System stammten. Nach Analyse dieser Ermittler sollen Gelder zwischen 2018 und 2020 von Schneider an Geschäftspartner in Ozeanien transferiert worden sein. Er selbst, wie gesagt, unauffindbar. Auch bei ihm vermutet man Dubai, Bali und weitere Orte, wo er sich aufgehalten hat oder haben könnte.
Wahnsinn.
Mhm. Ein weiterer Paukenschlag, September 2025, also nur vor wenigen Monaten. Die Staatsanwaltschaft Bielefeld erhebt Anklage gegen Roger Ignatova wegen gewerbsmäßigen Betrug, Geldwäsche und Bildung einer kriminellen Vereinigung.
Wow, schon 5 Jahre später.
Ja,
toll.
Zack. Das FBI hat schon alle verknackt in den USA und die Staatsanwaltschaft.
Nein,
zack.
Mann, da fühlt man sich ja sicher und gut aufgehoben.
So, und jetzt kommen wir zu den Theorien. Es gibt 3 Theorien, bei denen Roger noch lebt. Das erste ist die Dubai-Theorie. Ihre beste Freundin Astis Rand glaubt fest daran, dass Roger nach ihrer Landung in Athen unter anderem Namen weiter nach Dubai geflogen sei, weil dort hätte sie enge Verbindungen in der Finanz- und Politikszene. Mehrere OneCoin-Firmen waren ja dort auch registriert und ein Mitglied der einflussreichen Al-Kazimi-Familie soll ihr wohl geholfen haben, eine Banklizenz und einen diplomatischen Pass zu erhalten.
Ja. Das ist meine präferierte Theorie.
Ja.
Ich hatte ja auch letztens eine Person auf einer Veranstaltung getroffen, die eigentlich als tot erklärt worden war und mit neuer Identität und allem dieses dann. Ich kann jetzt nicht in Details gehen, aber.
Warum denn nicht?
Also solche Sachen kommen vor. Also, oder ich habe die nicht getroffen, von der wurde erzählt. Jedenfalls, das gibt es auf jeden Fall. Und die Tatsache, dass ihre Bodyguards dann so von ihrer Seite gewichen sind und weg sind und das Geld weg ist, spricht eigentlich dafür. Aber ich kenne auch Leute, die Geschäftsführer von Unternehmen sind, die mit Bodyguards durch die Gegend laufen, weil die Angst haben, entführt zu werden, weil die sich mit den falschen Leuten verscherzt haben.
Da kommen wir gleich noch bei Theorien, bei denen sie tot ist, Variante. Wir wollen jetzt erst noch mal gucken, nach der Dubai-Theorie gibt es bei den Roger lebt noch Theorien, die Russland-Theorie. Ihr Bruder Konstantin deutete nämlich im Prozess in den USA an, dass sie gute Kontakte nach Russland gehabt hätte. Ihre Mutter stammt ja aus einer Region am Schwarzen Meer und Roger sprach fließend Russisch. Und Zeugen berichten von Investoren, die ihr beim Untertauchen geholfen haben könnten. Manche vermuten, sie lebt heute, vielleicht nach einer kosmetischen Operation in Moskau oder St. Petersburg. Andere sagen, sie lebt auf einer Datscha an einer fernen Küste, fernab von Kameras.
Nee, finde ich schwacher als die erste Theorie. Was die dritte?
Mittelmeertheorie. Das ist die am wenigsten wahrscheinliche, aber immer noch sagen manche, Roger sei nie aus Griechenland weggereist, sondern lebe auf einer kleinen griechischen Insel, vielleicht unter dem Namen einer Verwandten. Fischer auf Kefalonia und andere Zeugen meldeten 2018 eine Frau, die ihr sehr ähnlich saß. Andere nannten auch Kreta.
Nee, abgelehnt.
Jetzt Theorien, bei denen sie nicht mehr lebt. Erstens die Verratstheorie. Viele ehemalige Mitarbeiter glauben, Roger sei getötet worden. Von denselben Männern, die sie einst beschützten. Frank Schneider wusste viel. Sebastian Greenwood hatte in den USA ausgesagt. Und Gilbert Armenta, der Mann, den sie liebte, arbeitete ja mit dem FBI zusammen. Der Journalist Philipp Bovermann bringt es auf den Punkt. Wenn das FBI sie erwischt hätte, hätte sie geredet. Über Politik, über Geld, über Namen. Und das wollten viele verhindern. In dieser Version wäre ihr Tod also Teil eines Deals gewesen, um Spuren zu verwischen und Gelder zu sichern.
Würde ich nicht von der Hand weisen, aber dann hätte ich gedacht, seien auch mehr von ihren Mitarbeitern, die damit zu tun haben, verschwunden. Also dass nur sie dann irgendwie weggeschafft wird, halte ich für ein bisschen zu schwach. Aber wer weiß. Also trotzdem besser als die anderen beiden Lebentheorien oder realistischer, nicht besser.
Dann gibt es die zweite Todtheorie von dreien, ist die Mafia-Theorie.
Oha.
In Bulgarien kursiert die Version, dass die organisierte Kriminalität involviert sein könnte. Dort gibt es einen Mann namens Taki, Christophorus Ammonitidis, ein mächtiger Akteur mit Verbindungen zur Drogen- und Geldwäschewelt. Ihm werden Verbindungen zu OneCoin nachgesagt. Ein Bericht, der Journalisten zugespielt wurde, beschreibt eine brutale Tötung auf einem Boot in Griechenland mit Versenkung im Meer. Zugleich zweifeln Ermittler und Fachleute an der Authentizität des Dokuments, weil zentrale Zeitangaben nicht stimmen. Trotzdem bleibt, wer in solchen Kreisen operiert, bewegt sich in einer gefährlichen Sphäre und ist nur so lange sicher, wie er nützlich ist und nichts verraten kann.
Hm.
Und kannst du dir denken, was die dritte Sie-ist-tot-Theorie ist?
Selbstmord.
Richtig, das ist die Selbstmordtheorie.
Glaube ich nicht.
Das ist die traurigste Version.
Passt nicht zu ihrem Charakter. Das zweite macht, also das mit der Mafia ist auch schon Blödsinn.
Ja, weiß es nicht.
Timestamps, die nicht übereinstimmen, irgendein fieseliges Dokument, was sonst nirgendwo bestätigt ist. Natürlich gibt es in Bulgarien eine Mafia und die war bestimmt auch irgendwie, oder kann ich mir gut vorstellen, dass sie involviert war. Aber alles andere an Beweismitteln ist einfach schwach in der Theorie.
Also in der Selbstmordtheorie sagt man, dass Roger in den Wochen vor ihrem Verschwinden total überfordert wirkte, schlaflos, paranoid. Manche glauben, sie habe sich selbst unter falschen Namen eine Yacht geschartert und sei allein hinausgefahren. Kein Rückruf, kein Notruf, Stille. Ja, das sind die sechs Sachen. Drei Theorien zu sie lebt noch und drei zu sie ist tot.
Was denkst du? Ich habe ja meine Meinung schon abgegeben.
Also ich dachte ja erst, bevor dieses Neue mit dem Frank Schneider, der verschwunden ist, kam, die wäre tot. Aber jetzt, wo der auch verschwunden ist, denke ich, die leben beide irgendwo.
Denke ich auch.
Warum soll das zweimal passieren?
Richtig. Und warum sollte nur, wie gesagt, wenn jemand sie töten wollen würde und es nicht selbst war, warum nur sie? Und es sind ja überhaupt gar keine anderen Beweise verschwunden, vernichtet oder irgendwas worden. Das erscheint mir ein bisschen unplausibel. Und jetzt letztens hier in der UK wurde ja auch eine chinesische Con-Artist, also Betrügerin, festgenommen, die mit ihrer Assistentin, also ein ähnliches Zweigespann, festgenommen wurde mit Milliarden an Besitztümern hier in der UK in einer Wohnung. Und ist nur aufgeflogen, weil die Assistentin so viel Geld ausgegeben hat.
Ja, ist halt die Frage. Aber ich meine, die überwachen natürlich ihren Bruder, ihre Eltern und dann hat sie die Tochter und ihren Mann. Also die müsste dann ja praktisch zu keinem mehr Kontakt haben.
Scheint so.
Weil sonst wird sie ja gefasst.
Aber hing ihr so viel an den Leuten, hatte man jetzt nicht unbedingt das Gefühl, oder?
Ich glaube, an ihrer Familie vielleicht schon. Das ist ja auch ein Bereich, den sie komplett aus der Öffentlichkeit rausgehalten hat. Aber zum Beispiel mit dem Björn.
Die hat ihren Bruder am Ende eingesetzt als Quasi-Geschäftsführer.
Ja, die hat den im Grunde reingeritten. Der ist ja im Knast, ne?
Ne.
Und der Gilbert ist auch im Knast. Und der Sebastian ist auch im Knast. Sie und der Geheimagent sind weg.
Das ist alles Spekulation, weiß man nicht. Auf jeden Fall finde ich es super spannend und ich fand den ganzen Prozess, ich hatte das ja wie gesagt mitbekommen in der Zeit, fand ich super interessant und was da alles abgegangen ist, war schon wirklich sehr heftig. Vielleicht ist es jetzt nicht richtig, das zu sagen, aber ich finde es eigentlich auch mal cool, dass das auch mal eine Frau ist. Das ist nicht schön für die ganzen Leute, die das Geld verloren haben oder auch der irgendwie der Schaden an der eigenen Reputation und so ist natürlich furchtbar, wenn du damit involviert warst. Don't get me wrong, aber trotzdem ist es irgendwie cool, dass es auch mal irgendwie so eine Frau war, oder?
Ja,
wie war es für dich?
Eine der 10 meistgesuchten Personen der Welt. Ne? Mhm. Für mich ist das so eine ganz neue Welt gewesen. Und das Lustige ist, es ist ja dieser Film halt rausgekommen, dieser zweiteilige Film im ZDF.
Mhm.
Und ich hatte die Folge jetzt fertig schon.
Ah,
ja, ja.
Das ist ein gutes Timing.
Genau, das war jetzt wirklich Zufall, dass der rauskommt. Und vielleicht hören uns jetzt ja ein paar Leute und schalten rein und liken. Und
cool.
Die Hörerzahl steigt. Das wäre total schön. Aber so Likes freuen wir uns ja eh immer, ne, Laura?
Mhm.
Ja. Und wir sind ja auch auf Instagram, auf TikTok. Ja, da bin ich mal gespannt. Dann, wenn sie wirklich noch lebt, werden wir ja vielleicht mal irgendwas von ihr hören, oder?
Mhm. Dann machen wir mal noch eine Follow-up-Folge dazu, ne?
Ja, das auf jeden Fall. Wenn was Neues kommt, machen wir eine Follow-up-Folge, ne?
Update.
Genau. Bis heute gibt es keine schlüssigen Beweise für eine der Theorien, die wir gerade besprochen haben. Nur Spuren und ein Mythos, der weiterlebt. Eine Frau, die der Welt Vertrauen verkaufte und vielleicht genau deswegen sterben musste. Vielleicht liegt sie irgendwo vergessen unter fremder Erde, ohne Namen, ohne Grab. Ein Schatten zwischen Steinen, während die Welt oben weitermacht. Oder aber vielleicht lebt sie als unfassbar reiche Frau irgendwo da draußen im Schatten und lächelt leise und hört diesen Podcast und freut sich, dass ihr Plan funktioniert.
Also es ist eine super spannende Folge, freut mich total, dass du es gemacht hast. Das Thema hat mich, wie gesagt, schon ewig interessiert, das jetzt nochmal alles so im Zusammenhang, im Zeitlichen zu hören, fand ich super spannend. Ich hoffe, es hat unseren Zuhörerinnen auch gefallen. Für dich so in der Vorbereitung, wie siehst du es so, wenn du es einordnest, auch in den anderen Orten, Folgen, die wir gemacht haben? Ist jetzt das erste Mal, dass wir eine Betrügerin haben, also eher negativ konnotiert und dazu kannst du bestimmt auch viel sagen, dass die ja extrem vielen Leuten geschadet hat. Wir wollen das jetzt ja gar nicht in einem positiven Licht darstellen, aber wie war das für dich so, die Recherche?
Also dieser Punkt speziell, der hat mich sehr traurig gemacht, weil das hätte jetzt den Rahmen gesprengt, aber es kommen dann in der einen Doku zum Beispiel Leute zu Wort, so ein Krankenpfleger, der seine ganzen Ersparnisse und das Erbe seiner Frau da rein investiert hat und jetzt praktisch unterm Minimum lebt und auf Hilfe angewiesen ist, auf staatliche. Oder noch schlimmer finde ich es fast, dass sie dann ja als in Deutschland und in Europa und den USA OneCoin schon den Anstrich des Betruges bekam, sie immer weiter nach Asien und nach Afrika zum Beispiel verkauft hat.
Mhm.
Und die Leute, die dachten, ah, so wie mit Bitcoin, wir werden reich. Und da haben ganze Dörfer zusammengelegt und haben alle ihre Ersparnisse und praktisch zusammengelegt und Hypotheken auf ihre Grundstücke und das ganze Dorf aufgenommen und haben ja alles verloren, leben jetzt wirklich total arm.
Ja.
Und ja, das ist so schrecklich und deswegen kann ich an dieser Frau überhaupt nichts Positives finden, obwohl das ja schon Punkte sind, wo sie mir auch leid getan hat, wo ich dachte, eigentlich eine arme Seele oder so, aber sie hat das ja auch wissentlich gemacht, weißt du, sie kauft sich Louis Vuitton-Taschen und weiß, dass es kein Blockchain gibt, dass alles ein Betrug ist.
Ja, sehe ich auch so. Ich will da jetzt kein Urteil drüber fallen, aber ich denke auch einfach immer nur an die armen Seelen, die da reingefallen ist, nur weil die den Zahn der Zeit getroffen hat mit genau dem Punkt, den wir eben schon gesagt haben, dass sie halt irgendwie sich da vorgestellt hat als seriöses Gesicht für eine unseriöse Firma. Das ist schon schlimm.
Ja, sie ist ja nicht nur das Gesicht der Firma, sie ist ja auch der Kopf hinter der Firma und das Herz, das in der Firma schlägt. Sie ist ja alles. Sie ist ja quasi OneCoin.
Ja, ja, ich meine nur für die Leute, die sie übers Ohr gehauen hat, war sie ja die Frontperson. Ist ja egal, was sie dann hinten dran gemacht hat. Klar, sie war für alles verantwortlich und ich find's auch furchtbar. Wird man immer denken, das dann wieder enttäuschen, wo man so sagt, ist schade, dass das auch eine Frau ist, die sowas macht, ne?
Und findest du das denn gut, wenn wir in unserem Podcast auch mal solche Frauen als Protagonistinnen nehmen?
Voll, ja, aber das ist eine gute Frage auch an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, was ihr denn sagt. Sollten wir nur Personen nehmen, die ein positives Image haben und mit etwas Positivem verbunden sind? Oder findet ihr auch sowas spannend? Weil ich fand es jetzt super spannend.
Ja, ich auch. So ein bisschen wie True Crime ist das, ne?
Ja, vielleicht. Ja.
Es haben ja auch wirklich einige berühmte, bestimmte auch englische, aber ich weiß von einigen deutschen True Crime Podcasts, dass die auch Folgen über Ruja rausgebracht haben.
Ah ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wieder einen blinden Fleck mitgenommen?
Ja, etwas finde ich ein bisschen Überraschendes. Und zwar liebte Ruja die Musik, und zwar Klassikmusik. Mozart, Chopin, Rachmaninoff. Oh, wow. Ja. Und immer wenn sie arbeitete, liefen vor allem Klavierkonzerte im Hintergrund. Und ich habe so gedacht, vielleicht war das auch ihre Zuflucht. Ne? Eine Frau, die Milliarden bewegte, aber vielleicht hat sie sich einfach nach Harmonie gesehnt und fand die in der Musik. Und ich habe auch als letztes wieder ein Zitat. Aber dadurch, dass Ruja ja nicht so, sag ich mal, eine Protagonistin ist, von der man Zitate mit in die Woche nehmen möchte, habe ich was von Albert Einstein. Und zwar wäre das dann der Abschluss. Bist du bereit?
Ja.
Nicht alles, was man zählen kann, zählt. Und nicht alles, was zählt, kann man zählen.
It's true. Spannende Geschichten von außergewöhnlichen Frauen.